Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen toten Punkt erreicht und machten eine Therapie, das wie keinem von uns leicht. Der Psychiater hörte zu und sagte dann so Sachen wie: Es wäre wichtig, dass wir wieder mehr zusammen machen. 1.000 Euro hat er dann pro Mann dafür verlangt, woraufhin Andi sagte, so viel hätte er gerade nicht zur Hand. Er bat den Doktor kurz zu warten und versprach:
Ich geh nur schnell zur Bank.
Ach komm, das machen wir zusammen. Wir gehen nur rasch zum Automat. Ach komm, das machen wir zusammen. Bis gleich und danke für den Rat. Ach komm, wir machen alle mit und verpissen uns zu dritt.
Ihr hört die 20. Ausgabe des Jagdfunk. Ich bin wie immer Jochen Schumacher und habe heute ein sehr kooperatives Thema ausgewählt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Kommentare in der letzten Zeit. Die werden Gott sei Dank immer ein bisschen mehr. Das ist toll. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich beim Benedikt ganz persönlich, denn der hat meine Amazon-Wunschliste geplündert und mir ein Buch geschenkt. Vielen, vielen Dank, Benedikt. In Sachen Unterstützung gibt's auf der Webseite noch unter jeder Ausgabe die Flatter-Buttons. Die sind ganz toll, weil da kann man mit einem Klick und wenig Aufwand ein bisschen zur Finanzierung dieses Formates hier beitragen. Technik kostet halt ein bisschen und Rumreisen kostet auch ein bisschen und ich muss mich ja klug machen, damit ich euch halt hier auch gute Angebote liefern. Also immer schön auf die Flatter-Buttons klicken, dann geht das hier ordentlich los. Prima. Ja, und zum heutigen Thema, das habe ich mal Revierbetrieb getauft, habe ich jemanden gefunden und ich greife irgendwie neuerdings immer in die Ferne. Diesmal aus dem Schwabenland, aus dem Revier Großsachsenhain, begrüße ich den Stefan Ott mit dem Kampfnamen Fex.
Hallo.
Hallo Stefan.
Grüß dich.
Ja. Der erste Gesprächspartner mit Kampfnamen hier im Jagdfunk.
Ja, Kampfnamen klingt natürlich hart. Nennen wir es Nickname.
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 Okay.
Kommt natürlich aus der Internetwelt und klar.
Wie kommt man zu so einem Namen?
Wer sich mit der Jagd befasst und Fex googelt, der stellt fest, dass ein berühmter Wilderer diesen Namen führt. Und ich denke, das ist dann der jagdliche Bezug zu mir.
Du hast deine Karriere als Wilderer begonnen?
Wir hatten, glaube ich, ein anderes Thema. Nee, natürlich nicht. Also ich habe gewildert mit der Fotokamera. Ich habe über 30 Jahre Naturfotos gemacht in den verschiedensten Revieren. Und wie gesagt, ohne Jagdschein.
Okay.
War auch nicht notwendig.
Ein Mann mit Wurzeln, der laufen kann.
Nee. Schön.
So kurz nochmal traditionell zur Einleitung. Erzähl mal so ein bisschen über deine Eischlüpfung und wo du so herkommst und dein persönlicher Hintergrund.
Ja, also ich bin aus dem Schwabenland, aus Asberg.
Das hört
man. Nee, Stuttgart. Das hört man ja. Es wurde mir vorher beim Kaffeetrinken schon gesagt, dass du bist wohl kein Kölner.
Ja, selbst der Italiener hört.
Dass ja, das hat mich schon hart getroffen. Aber ich habe mit sowas gerechnet, wenn man ins Ausland kommt, dass man da nicht immer unbedingt verstanden wird. Ich versuche jetzt trotzdem so zu sprechen, dass auch der Rest der Weltbevölkerung mich versteht.
Ach, lass laufen.
Man lass laufen.
Zur Not okay, auch mehrfach hören, gar kein Problem.
Ja, also ich bin, wie gesagt, aus Asberg, nähe Stuttgart. Jagdlicher Bezug, ein entfernter Onkel von mir war Forstamtsleiter im Schwarzwald. Das ist auch das Einzige, was ich noch weiß. Hm. Das idyllische Forsthaus, die Hirschgeweihe an der Wand. Ob mich das jetzt jagdlich geprägt hat, eher wahrscheinlich nicht. Aber ich habe von Kindesbein an geangelt und alles, was kreucht und fleucht, war vor mir nicht sicher. Also das sind eigentlich meine Naturwurzeln und die haben sich durch mein ganzes Leben gezogen, auch wenn ich erstmal als Werbekaufmann, Grafiker und Fotograf gearbeitet habe.
Okay, also es ist ja mehr so eine oberflächliche Welt, in der man da unterwegs ist, oder? Wo man immer versucht, einen Schein zu errichten und dem Sein eigentlich Deckung verschafft, ne?
Ja, natürlich. Also klar, die Werbung verkauft Dinge für wahr, die wahrscheinlich bei näheren Betrachtungen dem nicht standhalten. Auch der Fotograf hält Momente fest und versucht eine Stimmung zu vermitteln. Gerade die Jäger können das ja gut nachvollziehen, wenn sie Fotos vom rührenden Hirsch im Nebel sehen und nicht unbedingt nachvollziehen, dass es jetzt eine Gatteraufnahme ist, sondern da spielt sich vom inneren Auge vielleicht eine ganz andere Wirklichkeit ab. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante, was wir Journalisten, ob jetzt Funk, Fernsehen, Printmedium oder Fotografen oder sonstige, in Anführungszeichen bildende Künstler darstellen wollen, das sind ja die Emotionen, die geweckt werden sollen. Und gerade im Naturbereich, Jagd, Fischerei, ist natürlich Emotion ein ganz großes Thema.
Naja, irgendwie saugt es uns dann alle immer wieder ein. Ne?
Richtig.
Wobei man den Begriff Journalismus ja so manchmal eher von sich weisen muss.
Zurzeit schon, ja, wenn man sieht, was in den letzten Wochen und Monaten durch die Presse gegeistert ist. Da müsste sich jeder ernsthafte Journalist schämen, sowas zu schreiben.
Ja, allerdings. Also was so manchmal von Recherche bis zur Drucklegung passiert, das ist schon irre. Ne? Ja. du bist Jahrgang 1961?
Ja, also schon alt. Danke, dass du so drauf hinweist. Ja, ich bin Jahrgang 61 und habe einen 16-jährigen Sohn und war bis 2007 angestellt in verschiedenen Bereichen, Werbeagenturen, Presseabteilung, Öffentlichkeitsarbeit und habe mich 2007 selbstständig gemacht. Also im zarten Alter von, jetzt muss ich rechnen, also auch schon alt. Und habe ab 2007 mich konzentriert auf Fotografie, unter anderem Naturfotografie für verschiedene große Verlage. Ich habe Workshops angeboten für Naturfotografen im ganzen Umland. Holland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Deutschland. Bin ein bisschen rumgekommen als Fotograf. Ja. Hm.
Der Jagdschein, den durftest du ja spät erst, ne?
Ja, ich habe natürlich, wie gesagt, naturaffin, Angler, Naturbeobachter, Fotograf. Und da traf sich's gut, dass mein bester Freund, mein jetziger Jagdherr, der Uli Wanderer, mich immer mit ins Revier genommen hat, mir vieles gezeigt hat und ich da eben mit der Kamera jagen konnte und auch jede Jagd begleitet habe als Fotograf, die ganzen Stufen zum Jäger eigentlich durchgemacht hat, vom Kirrdödel, Hochsitzbauer, Wildberger, alles das mitgemacht. Und ja, man denkt ja immer, wenn man dann ein gewisses Alter hat, es läuft alles so weiter, es bleibt, wie es ist. Aber manchmal schlägt das Leben zu. Das war bei mir 2011 der Tod meiner Frau, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und mich dazu gebracht hat, alles zu überdenken, was bisher war. Und ich habe mich nach einer gewissen Phase einfach dafür entschieden, jetzt auf die Dinge Wert zu legen, die es auch wert sind. Also ich habe mich eben auf die Jagd, alles, was mit Jagd zu tun hat, konzentriert. Ich habe den Jagdschein gemacht. Ich arbeite nebenberuflich für Wild und Hund, für Paul Paray im Internet. Alles, was ich anpacke, hat eigentlich in irgendeiner Weise mit Jagd zu tun.
Deine Frau, die war Gegnerin der Jägerprüfung?
Ja, so direkt kann man es nicht sagen. Aber dadurch, dass ich eben immer schon mit Natur viel zu tun hatte, ich war mit Workshops unterwegs monatelang. Ich bin noch aktiver Angler. Ich war im Vorstand des örtlichen Angelvereins. Ich war Gewässerwart oder bin noch Gewässerwart von Landkreis Ludwigsburg. Ich bin ehrenamtlicher Naturschutzwart von Landkreis Ludwigsburg und ich war noch Vorsitzender vom NABU Asberg Mögling. Und das in der Summe kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit dann noch für Familie oder auch den Beruf bleibt. Da war einfach das Ende der Fahnenstange erreicht und leider kam dann die Idee, wenn ich schon immer im Revier umeinander streuen, das gleich auch mit dem Jagdschein zu machen. Die kam einfach viel zu spät. Hätte ich vorher 2, 3 andere Jobs nicht angenommen, wäre es vielleicht gegangen. Aber so hatten wir halt die Regelung. Jetzt ist einfach gut mit solchen Beschäftigungen. Und da habe ich dann schweren Herzens drauf verzichtet.
Ja, ein Foto auf die Kommode stellen genügt nicht, auch nicht als Fotograf. Ne?
Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Und wie gesagt, das hatte ich ja vorher angedeutet, manchmal klatscht einem das Leben so richtig vor die Stirn und dann überlegst du dir, wie es weitergeht. Und für mich war dann, mag jetzt vielleicht pietätlos klingen, aber für mich war dann die logische Konsequenz zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter und jetzt fange ich einen neuen Schritt an, muss ja einen neuen Lebensabschnitt anfangen und dann habe ich dann gleich mit dem Jagdschein angefangen. Mhm.
Also diese Klatscher, also in deinem Fall, um es auch auszusprechen, es war ein Suizid deiner Frau und das ist dann so einmal tief durchleiden, feste Luft holen und weitermachen, ne?
Sehr verkürzt, ja. Ich kann andere schlimme Schicksalsschläge jetzt nicht so beurteilen oder vergleichen. Ich denke mir einfach nur eine Krebserkrankung oder sonst irgendwas, wo man Zeit hat, sich auf irgendwas vorzubereiten. Könnte einfacher sein. Jetzt ein Selbstmord von heute auf morgen, ohne jetzt wirklich Anzeichen dafür zu haben, dass es passieren könnte, das ist schon, ja, wie wenn man gegen eine Terrassentür läuft, eine Glastür, bumm. Und da muss man erstmal, es dauert eine ganze Weile natürlich, klar, bis man es realisiert. Und dann kommen viele, viele, viele andere Dinge, die abgewickelt werden müssen, ist halt leider so. Und dann kommt eben die Überlegung, wie macht man im Leben weiter, was ist der nächste Schritt. Und die Phase hat natürlich auch eine ganze Weile gedauert. Also das war jetzt nicht so, dass ich dann am nächsten Tag gleich losgerannt bin, sondern da war schon eine gewisse Zeit dazwischen.
Ja, ich denke auch so, die Verantwortung für den Sohn, der ja da auch halbwüchsig war, ne, dann.
Richtig, das hat natürlich dann auch beruflich Konsequenzen gehabt. Also ich bin ja nach wie vor beteiligt an Wildlife Workshop. Das ist eine kleine Firma, die eben Schulungen für Naturfotografen anbietet, auch eben Fotoreisen anbietet. Habe aber natürlich ab dem Zeitpunkt auf diese Reisen und dieses ganze Zeugs verzichten müssen, weil ich mich ja, wie gesagt, um den Sohn kümmern musste.
Mhm. Klar. Okay. Ja, jetzt hast du zwar erst sehr kurz den Jagdschein, aber irgendwie auch einen Riesensack voll an Aus- und Fortbildung und Wissen und Vernetzung und also Synapsen-Junkie.
Ja, also auf den ersten Blick ist es natürlich, scheint es so. Und das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen am Anfang, wenn du mit neuen Leuten zusammenkommst. Ich sage dann einfach gerne, macht jetzt nicht den Unterschied, wie lang einer den Jagdschein hat, sondern was er mit der Zeit macht, in der er den Jagdschein hat. Und ich beschäftige mich eigentlich seit 2012, man kann sagen, 360 Tage im Jahr rund um die Uhr mit der Jagd. Wie gesagt, ich nehme alle Fortbildungen mit, ich bin gut vernetzt, ich saug das wirklich alles auf, was es da aufzusaugen gibt und da gibt es sehr viel. Und ich habe dann fürs Revier auch sehr schnell eine Internetseite aufgebaut, die sich ja eigentlich auch laufend vergrößert und Arbeit erfordert. Ich bin für Paul Paray aktiv, ich bin für Ralf Bonnegessen aktiv im Film. Also alles, was mit Jagd zu tun hat, klar. Also Ich habe auch ein Jagdtagebuch und ich habe also festgestellt, dass ich im ersten und zweiten Jagdjahr an die 600 Ansitze fertiggebracht habe. Mhm. Also okay. Ja, da lernt man dann schon einiges dazu, ja, in der Zeit.
Ja, ja, das kriegen manche ihr ganzes Leben lang nicht hin.
Ja, ich meine, gut, den meisten wird der Beruf dazwischen kommen. Bei mir ist Jagd Passion, Berufung und Beruf geworden.
Ja, ja. Wie viel, also wenn man jetzt mal so, wie viel Zeit verbringst du denn im Moment noch mit Normalberuf? Also einen großen Teil verbringst du ja eigentlich mit der Betreuung des Reviers, ne?
Ja, also die Betreuung des Reviers, ist so, da gehört ja alles dazu. Da gehört auch die Internetseite dazu, die beschäftigt mich natürlich auch jeden Tag. Die ganzen Kontakte, die man knüpft durch die Jagd, auch über die Internetseite, über Facebook, über Nachbarreviere, über Jagdschulen, über Kreisjägerschaften, die kosten natürlich auch Zeit. Die beschäftigen einen auch jeden Tag. Anrufe wollen beantwortet werden, E-Mails. Man erhält viele Einladungen. Ich bin natürlich auch ein neugieriger Mensch. Das heißt, ich schleiche mich auch überall ein. Das heißt, nachsuche Stationen bei uns in der Umgebung, kontaktiere ich. Da gehe ich auf Nachsuche mit, um das Thema eigentlich auch Intus zu kriegen. Es muss immer mit Jagd zu tun haben. Also dadurch, dass ich mich entschieden habe, das in Anführungszeichen hauptberuflich zu machen, ist natürlich auch die Zeit dafür da, klar.
Du bist auch Jagdaufseher, diesen Jagdlehrgang hast du gemacht.
Richtig.
Okay. Und also da bist du ja dann eigentlich auch mit diesen gesetzlichen Dingen sehr vertraut gemacht worden, ne?
Ja, also ich habe diesen Kurs natürlich besucht. Es war ja klar, dass ich das dann als nächstes angehe. Und habe mich dann auch, oder vielmehr im Zusammenspiel eben mit Uli Wander, dem Jagdpächter, für das Jagdrevier Großsachsenheim bei der unteren Jagdbehörde bestätigen lassen, klar.
Bist du Hilfs-Sheriff, ne?
Nein, Hilfs-Sheriff bin ich nicht, weil Hilfs-Sheriff der Staatsanwaltschaft ist man ja nur, wenn man hauptberuflich einen forstlichen Beruf gewählt hat.
Ach so.
Das ist der Unterschied, ja.
Siehste, gut, dass wir darüber reden.
Ja, gell? Ja, das entbindet mich natürlich von einigen Pflichten und auf die Rechte, die dieses Mehr ergibt, da verzichte ich gerne.
Ja, eigentlich hat man mehr Ärger als Freude.
Richtig, daran. Ja, weil als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft bin ich natürlich verpflichtet, gewisse Dinge auch anzuzeigen, während als bestätigter Jagdaufseher ohne dieses Hilfsgedöns darf ich frei entscheiden, ob ich mit dem Sünder ein Gespräch führe und es auf sich beruhen lasse oder nicht.
Okay, also um es mal konkret beim Namen zu nennen, als Hilfsperson der Staatsanwaltschaft ist man dann verpflichtet, Festnahmen durchzuführen oder was?
Also Festnahmen jetzt nicht unbedingt, aber oder ganz ganz simpler Fall, Schonzeitvergehen oder ein falscher Abschuss oder Sachen, die einfach passieren können, sich schon im Straftatbereich abspielen, gerade beim Schonzeitvergehen. Da ist man dann natürlich, wenn man die Pflicht hat anzuzeigen, trifft es oft den Falschen, sage ich mal. Das heißt, wenn hier irgendeiner, ein Jungjäger oder irgendjemand einen Fehler macht, den Fehler furchtbar bereut und ich muss ihn trotzdem anzeigen, weil es meine Pflicht als Hilfsbeamter ist, dann sitzt man natürlich schon in der Bredouille. Ich kann immer noch sagen, okay,
war nicht so schlimm. Kannst mit Fortbildung bestrafen.
Zum Beispiel, ja.
Das ist doch mal was.
Das ist mal was,
das ist ein Ansatz. Ja.
Ist auch meistens wesentlich hilfreicher. Ja.
Wo wir gerade bei gesetzlichen Vorgaben so sind, wenn man sich so ein Revier an die Jacke hängt, was du jetzt ja eigentlich nicht persönlich getan hast, aber lass uns mal eben kurz diese Pachtfähigkeit angehen. Welche Voraussetzungen muss ich denn da mitbringen?
Also in Baden-Württemberg und in den meisten anderen Bundesländern ist es so, dass man den Jungjägerstatus verlassen haben muss. Das heißt, ich brauche 3 gelöste Jagdscheine. Ich muss 3 volle Jahre einen Jagdschein gelöst haben, dann bin ich pachtfähig. Das heißt, im schlimmsten Fall mache ich einen Jägerkurs, bestehe die Prüfung, löse einen 3-Jahres-Jagdschein und gehe Golf spielen. Warte 3 Jahre und kann dann ein wunderbares Hochwildrevier pachten.
was man sich verdammt gut überlegen sollte. Aber
ja. Ja, also die Pachtfähigkeit hängt einfach an der Zeitdauer. Das Bundesland Sachsen hat meines Wissens diesen Passus letztes Jahr gestrichen. Die dürfen gleich pachten.
Okay. Dann stehen ja zur Wahl Hochwild- und Niederwildreviere. Das unterscheidet man im Moment zumindest, glaube ich, noch bundesweit.
Richtig.
Mit unterschiedlichen Mindestpachtdauern. Im Hochwildrevier sind es, glaube ich, 12 Jahre.
Richtig.
Und im Niederwildrevier 9 Jahre.
Genau. Also im Hochwildrevier hängt es daran, dass eben man dem Pächter die Gelegenheit geben will, den erntereifen Hirsch zu erlegen, den 12- bis 14-Jährigen. Das heißt, innerhalb von einer Pachtperiode solltest du einmal die Gelegenheit haben, auch ins Volle greifen zu können. Ich rede jetzt aber hier nur vom Niederwildrevier, weil das ist die einzige Erfahrung, die ich habe. Wir sind ein reines Niederwildrevier. Bei uns gibt's kein Rotwild. Ich sag mal zum Glück. Die ganzen Probleme, die es da drumherum gibt, die haben wir folglich nicht. Also wir sind reines Niederwildrevier und von dem her auf die 9 Jahre beschränkt.
In diesem ganzen Umfeld Revier gibt es ja auch verschiedene Kontaktpunkte mit den Behörden. Also habt ihr da irgendwelche Auflagen behördlicherseits, die ihr zu erfüllen habt?
Also wir bejagen genossenschaftliche Fläche, das heißt, unser Jagdrevier gehört der Stadt Sachsenheim. Die sind also sozusagen der Grundeigentümer. Diese Jagdgenossenschaft hat Reviere verpachtet. Wir haben eins davon und die sind natürlich unser erster Ansprechpartner in allen Fragen, die mit dem Revier zusammenhängen. Das fängt an beim Pachtvertrag, den wir mit der Stadt schließen. Das hört dann auf mit dem Forst. Also die angestellten Förster sind uns gegenüber dann auch weisungsberechtigt.
Also jetzt bin ich noch nicht ganz klar. Also die Jagdgenossenschaft, die verpachtet doch. Und die Jagdgenossenschaft besteht ja jetzt aus mehreren Mitgliedern.
Richtig. Und der Jagdvorstand ist bei uns der Bürgermeister der Stadt Sachsenheim.
Was aber eine zufällige Amtsübereinstimmung ist.
Das ist immer dann so, wenn die Jagdgenossen sich in der Versammlung nicht auf irgendjemand anders einigen.
Zwangswahl.
Dann ist der Bürgermeister der Gemeinde... Okay. Der Jagdvorstand.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ich weiß aber auch nicht, ob das dieses Amt vom Bürgermeister übernommen wurde, weil sonst keiner da war, oder ob er gewählt wurde. Entzieht sich meiner Kenntnis, ist auch nicht so wichtig.
Er mag es in die Kommentare schreiben, dann wissen wir es.
Oder so. Wir haben auch in der Angelegenheit eigentlich nicht mit dem Bürgermeister zu tun, sondern mit dem Kämmerer,
ja.
Also der Finanzminister der Stadt, der die ganzen jagdlichen Fragen bearbeiten muss.
Und es geht ums Geld.
Ja, geht meistens ums Geld.
Ja, genau. Habt ihr denn Vorgaben in Sachen Abschlusspläne?
Ja, wir hatten bis vor 2 Jahren ja noch den behördlichen Abschlussplan Rehwild. Wir haben 850 Hektar Revierfläche, davon 250 Hektar Wald und unsere gesetzliche Vorgabe waren 40 Rehe pro Jagd, pro. Und den sogenannten Roba gibt es seit 2 Jahren, also Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan, heißt es auf Deutsch.
Okay.
Der wird besprochen mit den eben mit dem Jagdpächter, mit dem Jagdvorstand, mit dem Förster, der wird festgelegt, oder es wird festgelegt, wo sind wir im Moment mit dem Behördlichen, ist es zu viel, ist es zu wenig, was wollen die einzelnen Parteien, wer hat welche Wünsche, und bei uns hat sich's ganz gut zusammengefügt. Der Forst wollte, ich sage jetzt mal natürlich, einen etwas höheren Abschuss haben, der Jagdvorstand hat es offen gelassen und wir haben uns eigentlich auch darauf geeinigt, den Abschuss etwas höher zu legen, wie er behördlich vorgegeben war, weil wir festgestellt haben, dass das Revier auch diesen höheren Abschuss hergibt.
Mhm, okay. Habt ihr da irgendeine Nachweispflicht dann?
Wir haben eine Nachweispflicht insofern, dass es nach wie vor eine Streckenliste gibt, die an die unsere Jagdbehörde gemeldet wird. Das heißt, da stehen dann schwarz auf weiß, was im Jagdjahr erlegt wurde oder was nicht. Und die Folgen, die das nachher zeitigt, ist ganz einfach so, wenn wir jetzt über 3, 4, 5 Jahre nur 20 Rehe schießen, wird irgendwann mal der Forst sagen, wir haben höheren Verbiss, was habt ihr geschossen? Also das ist eine, das hält sich immer so die Waage, das ist ein Geben und ein Nehmen und man darf ja auch nicht vergessen, wir betreiben ja auch die Jagd eben um ein hochwertiges Lebensmittel zu gewinnen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir nachhaltig in unserem Revier 50 Rehe ernten können, dann sollten wir das ja auch tun.
Klar. Ja, erfahrungsgemäß, wenn man es nicht tut, kratzt man sie von der Straße, ne?
Das kommt noch dazu. Also wir haben bisher Glück. Unsere Unfallzahlen lagen immer so zwischen 5 und 10 Stück. Wir hoffen, dass wir da jetzt deutlich drunter kommen. Toi, 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 3 Stück lagen bisher dieses Jahr.
Ja. Ja, ja. Schülerlotsen aufstellen.
Ja. Na gut, es gibt Maßnahmen, die wir da dagegen treffen und mal sehen, ob sie sich auszahlen.
Ja, okay. Auch ein ständiges Experimentieren. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ja. Hier gibt es sowas wie untere Jagdbehörden. Habt ihr das auch?
Ja, ja, klar. Die UJB ist unser direkter Ansprechpartner. Die prüfen die Pachtverträge. Ich bin auch als bestätigter Jagdaufseher weisungsgebunden an die untere Jagdbehörde. Also das sind eigentlich die Behörden, mit denen wir direkt in Kontakt stehen.
Okay. Wenn ihr Pläne nicht erfüllt habt, also gibt's ja jetzt nicht mehr, gab's da irgendwelche Sanktionen, außer dass im nächsten Jahr eventuell eine höhere Vorgabe existierte?
Also ich kenne solche Sanktionen nicht bei uns aus dem Umfeld, aus den anderen Revieren nicht. Es gibt halt dann immer wieder Gespräche natürlich mit dem Forst, aber jetzt Sanktionen, ich könnte mir natürlich vorstellen, eine dauerhafte Unterschreitung vom möglichen Abschuss und ein erhöhter Verbiss wird irgendwann zu Konsequenzen führen. Und ich kenne es halt von anderen Bereichen, dass dann eben, wenn der Jagdpächter nicht mitspielt, dann von behördlicher Seite aus eine Bejagung angeordnet wird, durch einen Berufsjäger zum Beispiel. Ich kenne das aber nur aus der Theorie, also ich kenne noch bis jetzt noch keinen Fall, wo es tatsächlich so passiert ist.
Ja, ist extrem selten.
Ne? Ja, also ich denke schon. Ich meine so, man pachtet eine Jagd und man hat eine gewisse Verpflichtung. Man hat ja nicht nur Rechte, sondern man hat ja auch Pflichten. Mhm. Bundesjagdgesetz, Paragraph 1, der artenreiche und für Forst- und Landwirtschaft verträgliche Wildbestand.
Ja,
und,
ja.
Wie gesagt, also nachhaltiges Jagen ist da unser aller Ziel.
Das ist eigentlich das Erstaunliche, ne? Dass man sich auf so einer kostenpflichtig ehrenamtlichen Ebene in solche Rechte, Pflichten, Kontexte reinbegibt, die ja auch extrem schmerzhaft sein können.
Ja, also im jagdlichen Bereich ganz bestimmt, weil die Jägerschaft leistet ja eine unheimlich wichtige und für alle Bereiche entscheidende Arbeit. Also wir fangen mal einfach mal an mit den Wildunfällen. Wer kratzt denn die Kadaver von der Straße? Das sind die Jäger, die nachts ausrücken. Wer kümmert sich um Fütterung? Der NABU verkauft Igelfutter für den Winter. Jede Familie hat ihr Vogelhäusle mit Futter und wir kümmern uns, solange wir es noch dürfen, ist ja jetzt auch wieder in der Schwebe, um die Fütterung von den Wildtieren. Und man darf ja nicht vergessen, man will einen erhöhten Verbiss vermeiden und verbietet gleichzeitig die Fütterung. Da passt was nicht zusammen.
Ja, also Fütterung in Notzeiten ist ja bestehende Rechtslage.
Ja, wenn es nach unserer rot-grünen Landesregierung geht, sollte ja fallen.
Die war doch ohnehin genehmigungspflichtig.
Also wir haben die Möglichkeit zwischen in den Wintermonaten zwischen Dezember und März zu füttern, okay. Unabhängig von jetzt der Notlage. Wenn eine Notlage eintritt mit Schnee, kann auch die untere Jagdbehörde eine Fütterung anordnen. Weil es ist ja auch mit Mühe verbunden. Also man darf das ja nicht vernachlässigen, die Arbeit, die man damit hat. Und es gibt dann auch durchaus bei uns im Schwäbischen Waldreviere, da geht's mal ein paar hundert Meter hoch und runter. Mhm. Und da dann die schweren Futtersäcke hinzuschleifen, das ist also kein reines Vergnügen.
Ja.
Kann man so nicht sagen.
Also mit den Behörden ist ja dann eigentlich auch immer eine, ja, zumindest eine ständige Kommunikation. Wie eng die jetzt ist, mag sich auch unterscheiden, ne?
Also das hängt natürlich am einzelnen Revier und am einzelnen Pächter und an den Jagdgenossen, wie man damit umgeht. Also für uns ist es natürlich wichtig, dass wir da auch immer präsent sind. Also es gibt da den alten Spruch, man soll nur zu seinem Fürsten gehen, wenn man gerufen wird. Bei uns ist es umgekehrt. Also wir gehen gern zum Jagdvorstand. Wir informieren gern über das, was wir tun. Es hat nämlich auch den Vorteil, dass die immer ein Ohr für uns haben. Die wissen, wir tun was draußen. Wir tun was für den Wald, fürs Wild und fürs ganze Revier. Und wenn wir dann auch Wünsche äußern, dann werden die in der Regel auch erfüllt. Also, wie gesagt, ein Geben und ein Nehmen.
Ja. Kann man eigentlich nur jedem zu raten, ne? Immer viel sprechen hilft viel.
Ja, das ist ein alter Hut. Und das wird der Jägerschaft auch immer vorgeworfen, dass die Kommunikation nicht die erste Stärke wäre.
Ja, die Jägerschaft besteht ja aus vielen, vielen Einzelschicksalen, genau wie andere Vergleichsgruppen auch, ne? Und da kann jeder eigentlich nur das tun, was er kann.
Richtig. Und wenn ich selber was nicht kann, dann muss ich mir einen Fachmann holen, der das leistet. Gerade in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden. Und da haben wir, glaube ich, noch Nachholbedarf als Jägerschaft insgesamt.
Ja, denke ich. Ja, da kann man an der einen oder anderen Stelle was tun.
Durchaus.
Ja, ich sende ja hier weltweit.
Zum Beispiel. Ja, Internet, also klar, und da kann man viel Werbung für die Jagd machen, viel positive Werbung und die zahlt sich natürlich dann auch im Revier vor Ort aus, ganz klar.
Ja. Ja, ich bin immer ein bisschen unsicher, ob man den Begriff Werbung überhaupt verwenden soll, weil eigentlich erklärt man doch nur, was man tut.
Es heißt doch, tue Gutes und berichte darüber. Also von dem her, ja, wir tun Gutes, zumindest bemühen wir uns, möglichst fehlerfrei ein Revier zu bewirtschaften. Und wir berichten auch drüber, klar.
Mhm. Ja. Im Umfeld jetzt Pacht, da gibt's ja noch so Versicherungsfragen. Also was mir dazu einfiel, war einerseits Jagdhaftpflichtversicherung und andererseits diese berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherungen. Weißt du da ein bisschen was drüber?
Nee. Kurz und bündig, nee. Also gut. Ist ganz einfach, ja. Jagdhaftpflicht, klar, jeder, der einen Jagdschein löst, ist verpflichtet, den Versicherungsnachweis zu liefern. Das heißt, du bist als ausübender Jäger, bist du versichert. Der Jagdherr, Jagdpächter ist verpflichtet, der Berufsgenossenschaft Beiträge zu entrichten. Das ist eine Pflichtversicherung, da kommst du auch nicht drum rum. Von dem her ist es einfach...
Also
so,
wir spekulieren mal auf hohem Niveau. Also die Haftpflicht kann ich mir jetzt vorstellen, ist für etwas, was ich persönlich als Jäger anrichte, während diese Unfallversicherung über die Berufsgenossenschaften wahrscheinlich so für Reviereinrichtungen oder
ich meine. Die zahlt zum Beispiel, wenn ich als bestätigter Jagdaufseher vom Hochsitz rutsche und mir die Haxen breche, kommt da die berufsgenossenschaftliche Versicherung dafür auf.
Ist eigene Sendung wert.
Ja, ich würde dann auch einen kompetenten Gesprächspartner empfehlen. Ja, also wie gesagt, versicherungstechnisch, die Sachen, das sind einfach Pflichtdinge, die sind einfach so, die macht man und da denkt man dann auch nicht so viel drüber nach. Habe ich auch keine Zeit für.
Also Vorschläge für kompetente Gesprächspartner und Themen nehme ich auch natürlich gerne entgegen. Ne? Das Gut. ist manchmal nicht ganz leicht abzuwägen,
muss Na, ich klar, auch sagen. Na klar.
Also gerade so die Themen, wo viele sagen, sie sind Experten, da ist sehr schwer auszuwählen. Okay, ihr habt innerhalb des Reviers nicht nur den Pächter und den Jagdaufseher, ihr habt ja auch noch Begehungsscheine, die ihr vergebt.
Richtig, also so ein Revier zu bewirtschaften, hängt natürlich an der Art des Reviers, wie ich es bewirtschaften kann oder muss. Es hängt am Umfeld, es sind unheimlich viele Faktoren und deswegen schicke ich gleich mal voraus, kein Revier ist wie das andere. Mhm. Ich habe in den letzten 3 Jahren das Glück gehabt, viele Reviere kennenlernen zu dürfen, auch Berufsjäger betreute Reviere. Und ich habe zu meinem Erstaunen auch festgestellt, dass schon 3 Kilometer Luftlinie eine völlig andere Bewirtschaftung bedingen, wie bei mir vor Ort. Also sei es der Wildschaden, sei es die Nähe zur Stadt, zu öffentlichen Einrichtungen. Da gibt es so viele Faktoren, wo eine Rolle spielen. Bei uns hat sich einfach rausgestellt, aus der Vergangenheit des Reviers, das Revier gibt es schon sehr lange, und mein Freund Uli Wanderer hat es vor ein paar Jahren jetzt gepachtet, und seitdem versuchen wir eigentlich, das so zu bewirtschaften, wie wir es für richtig halten. Ich denke, knapp 1000 Hektar, das ist ein Wort. Und wir haben neben dem Jagdpächter und dem Jagdaufseher noch 10 feste Begehungsscheininhaber. Früher war die Zahl der Begehungsscheininhaber ja im Jagdpachtvertrag begrenzt. Durch die Zunahme der Wildschäden in unserem Gebiet, im Stromberg-Heuchelberg, ist man übereingekommen, dass man diesen Passus streicht mit der Begrenzung, dass die Jagdpächter selber entscheiden dürfen, wie viele feste Jäger sie in einem Revier einsetzen. Ich kann auf 800 Hektar nicht mit 3 Mann Wildschweinschaden begrenzen. Das ist technisch nicht möglich. Und für uns hat sich die Zahl von plus minus 10 einfach als optimal herausgestellt.
Okay.
Dazu kommen dann noch der eine oder andere ständige Jagdgast, die alle paar Wochen mal vorbeikommen, sich im Revier auch gut auskennen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass von 10 Jägern täglich 10 ansitzen. Also sind aktivere dabei und weniger aktive.
Ja, wie immer.
Wie überall, ja.
Gaußsche Normalverteilung.
Wichtig ist halt die Zusammensetzung des Teams. Das ist ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Man muss für jede Aufgabe den richtigen finden.
Ja, ein Händchen fürs Personal braucht man.
Ne? Ja, sozusagen, ja, genau. Ja. Und die Chemie muss natürlich stimmen innerhalb von den Jägern. Und dazu ist bei uns ganz wichtig, das kam vom Jagdherr Uli Wanderer aus, wer bei uns jagt, hat alle die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten. Also bei uns gibt's niemanden, der 3 Jahre mitgehen muss, bis er seinen ersten Fuchs schießen darf oder sonstiges, sondern unsere Jäger haben vom ersten Tag an freie Büchse auf alles, was die Jagdkarte hergibt. Und da gibt's auch keinen Unterschied zwischen lang dabei oder kurz dabei.
Okay. Also so ein paar hippiehafte Züge sind da ja drin.
Das scheint nur auf den ersten Blick so. Also wir, ja, wenn man viele andere Reviere, die ich kenne, vergleicht, dann ist das natürlich schon revolutionär. Also wie kann man jemanden, der erst frischen Jagdschein hat, einen Bock schießen lassen und nicht mal nur einen Spieß oder einen Knopfer, sondern gleich einen Sechser. Ich habe vorher schon angedeutet, dass die Anzahl der Jagdjahre nicht unbedingt was zu tun hat mit dem, was man gelernt hat in der Zeit. Wer viel rausgeht, lernt schnell viel. Und wer nicht rausgeht, der kann 30 Jahre nicht rausgehen und ist so klug als wie zuvor, als er den Jagdschein gemacht hat. Von dem her, wenn ich fleißige Jäger habe, die ehrgeizig sind und was lernen wollen, dann ist mir das viel lieber, wie wenn ich einen nur alle 3 Monate mal im Revier sehe, so meistens um den Mai rum. Das gibt's bei uns also nicht. Also bei uns ist jeder das ganze Jahr gefordert. Okay. Zum Arbeiten und zum Jagen.
Ja, okay. Die Arbeit verteilt sich ja jetzt mal aufs Revier. Also lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer beurteilen. Also wie kamt ihr überhaupt an das Revier? Wie sucht man sowas aus? Wie entscheidet man, dieses Revier ist jetzt für mich und das Umfeld, was ich mitbringe, geeignet?
Also das lässt sich sehr einfach sagen. Das beste Revier, das man pachten kann, ist das Pantoffelrevier. Das Revier, in dem ich lebe, in dem ich wohne, in dem ich verwurzelt bin. Das heißt, mein direktes Umfeld. Das Revier bestand schon lange Zeit und Uli Wander ist da als Begehungsscheininhaber viele, viele Jahre mitgegangen, hat dann, als er pachtfähig war, irgendwann mal auswärts eine Stunde weg ein Revier gepachtet. Da waren wir dann auch öfters, aber wir haben halt festgestellt, ein Revier ist einfach was, es hat schon ein bisschen was von einem Garten. Den Garten muss man pflegen, da kann man nicht alle 4 Wochen mal hingucken und mal da gießen und mal da was ernten, sondern da muss man eigentlich schon direkt dran sitzen. Und als dann die Möglichkeit bestand, vom Altpächter das Revier zu übernehmen, hat er natürlich sofort zugeschlagen. Und es gibt einfach nichts Schöneres, wie da zu jagen, wo man auch lebt. Keine Anfahrtswege, kannst jeden Tag schön vorbeischauen. Das ist natürlich die erste die erste Regel, wenn ich ein Revier in meiner direkten Nähe habe, muss ich zuschlagen. Also das ist die heiße Empfehlung von mir. Ja. Auch wenn das Revier vielleicht jetzt nicht so viel hergibt auf dem Papier, wie eins, wo 50, 60 Kilometer weg ist, aber die Erfahrung zeigt doch einfach, dass man für eine ordentliche Bewirtschaftung näher dran sein sollte.
Also man, ich sag mal so, diese Kenntnis, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte in 200 Kilometer Entfernung ein Revier, das Umfeld zu kennen, was ist da los, wie ist das soziale Umfeld, mit dem man ja auch viel umgehen muss, wie ist so eine Wildschadensproblematik, wie hat die sich entwickelt, wie sind die Landwirte drauf, wie sind die Forstwirte drauf, was für Besucherströme gehen mit der Säge an den Hochsitzen entlang, keine Ahnung, was da alles passieren kann, ne?
Also wenn ich so ein Revier pachten würde, dann muss ich natürlich jemand aus der Umgebung haben, eine Vertrauensperson, die mir dann als Jagdaufseher vor Ort eben diesen ganzen wichtigen Fragen beantwortet, sich eben ums Revier kümmert, sodass ich als Pächter eben alle zwei Wochen oder wann immer meine Zeit erlaubt zum Jagen kommen. Weil da ist natürlich nicht mehr viel mit Revierarbeit, mit Kommunikation mit der Landbevölkerung oder mit sonstigen Dingen. Das muss alles dann der Jagdaufseher abwickeln. Mhm. Anders lässt sich das nicht befriedigend machen.
Ja, wahrscheinlich ist es so, ne? Also du sagtest ja vorhin schon, ihr habt 850 Hektar insgesamt, mit dem wesentlichen Teil auf Feld.
Ja.
Und auch schon erwähnt, eine gewisse Sauenproblematik wahrscheinlich drin, ne?
Also wir haben jetzt wieder das Glück, deswegen habe ich vorher gesagt, 3 Kilometer weiter sieht es ganz anders aus.
Ja.
Wir haben das Glück, dass wir die Feldreviere in Stadtlage haben, das heißt direkt um die Stadt rum, im Anschluss an die Stadt, und dann kommt der Wald und dann kommt noch mehr Wald und dann kommen wieder Felder.
Okay.
Und unser Revier hört mitten im Wald auf und dann fängt das Nachbarrevier an und der ist natürlich gesegnet mit den abgelegenen Feldern, weil da hat er Wildschaden. Wir konnten bisher auf den gefährdeten Flächen eben durch ein paar kleinere Maßnahmen Wildschaden vermeiden. Und in anderen tritt er gar nicht erst auf. Also wir haben da insofern Glück.
Kleinere Maßnahmen bedeutet?
Das heißt einfach ständiges Abfärben, immer wieder gucken, wie sieht's am Mais aus, kommen Sauen rein, kommen keine rein. Wenn welche reinkommen, dann gibt's einen Rundruf und dann wird möglichst schnell geguckt, dass die auch wieder rauskommen.
Okay.
Das ist einfach das. Und dazu braucht man natürlich eine gewisse Manpower. Wenn man da aus dem eigenen Personal schöpfen kann, umso besser. Macht mehr Sinn, wie wenn ich jetzt Jäger irgendwo zusammentrommeln muss.
Ja. Also soziale Fähigkeiten spielen eine wichtige Rolle in dem Moment.
Richtig. Und das Team muss wieder stimmen, ganz genau, ja.
Ja, ich kenne das hier auch so ein bisschen. Also ich bin hier in 2 Revieren unterwegs und in 1 habe ich etwa 1/2 Stunde Anfahrt und dann kommt schon mal der Anruf, in 20 Minuten kommt der Mähdrescher, kannst du mal schnell.
Klasse, ja.
Ja, gut. An Wildarten habt ihr neben den Sauen, Rehwild hat das ja schon erwähnt.
Richtig, ja. Also unser Standwild ist Rehwild. Sauen haben wir ja in manchen Jahren als Standwild, in manchen Jahren als Wechselwild, aber immer in der Nähe. Wir schießen so 20 bis 40 im Jahr. Das ist auf der Revierfläche nicht gerade viel, aber das hat eben geografische Gründe, dass eben die Sauen, wenn sie rausgehen aus ihrem Einstand, in die andere Richtung laufen. Dann haben wir noch ein paar wenige Hasen, viele Füchse, wenig Fasanen, ganz wenig und 1-2 Ketten Rebhühner. Also das ist so unser jagdbares Wild.
Viel Fuchs, da musst du aber dran arbeiten.
Du. Ja, wir sind dabei. Also es ist eine große Aufgabe. Wir können, oder das ist jetzt auch wieder so ein Ding mit den Behörden und den Ämtern und dem Jagdgenossen. Wir verzichten komplett auf Fangjagd, auf Fallenjagd, einfach aufgrund unserer Stadtnähe. Das heißt, wir haben einen Waldkindergarten. Wir haben überall an den Einfallsstraßen in den Wald rein sind entweder Wohngebiete oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben einen sehr streng begangenen Wald, Mountainbiker, Geocacher, Pilzsammler. Und die Bitte von den Jagdgenossen, also von der Stadt und auch von der unteren Jagdbehörde war, zu versuchen, unsere Prädatoren, unser Prädatorenmanagement eben nicht mit Fallen zu machen, weil das natürlich jetzt in so einer Stadtnähe mit vielen Leuten, wo durchging, problematisch sein kann. Jetzt nicht, dass die unbedingt in die Falle reinlaufen, aber wenn ich nur morgens und abends die Falle kontrolliere und mittags sitzt eine Katze drin, ein Fehlfang oder ein Fuchs und der Waldkindergarten ströber dran vorbei, dann habe ich schlechte Presse. Mhm. Das ist also, wir versuchen es auf die herkömmliche Art, wir bejagen den Fuchs. Und ich muss sagen, wir sind mit unserer Fuchsbejagung auch sehr erfolgreich. Die letzten Jahre konnten wir bei der jährlich stattfindenden Fuchswoche vom Hegering waren wir immer vorne. Mhm. Also, okay. Das ist immer fleißig, doch.
Ja, es ist eigentlich, ich meine, um da vielleicht nochmal kurz reinzuhaken, nach der letzten Sendung über die Großtrappe, wo ja ohne Raubwildbejagung überhaupt gar nichts geht, ist das eigentlich ja ein erstaunliches Ding, weil gerade alles, was so bedrohte Arten, und die sind ja meistens bodenbrütende Arten, hat man da ja eine extreme Bedrohung durch Raubwild und insbesondere so durch Waschbären, die ja oft jetzt schon so die Hälfte der Strecke ausmachen, was man so hört, ne? Das ja eigentlich dringend erforderlich ist, da die Leute auch mal drüber zu informieren, wie unglaublich wichtig es ist, halt um Artenvielfalt zu sichern.
Ja, dazu muss ich jetzt aber auch wieder sagen, kein Revier ist wie das andere. Und in unserer Gegend, wenn ich das jetzt vergleiche mit den typischen Niederwildrevieren, die du hier auch vor der Nase hast, wir haben eine sehr, sehr intensive Landwirtschaft. Bei uns gibt's kaum mehr Heckenstreifen, kaum mehr Blühstreifen. Wir haben im Grunde genommen keine Feldholzinseln mehr. Wir haben eine Agrarwüste. Es sind zwar viele kleine Parzellen, viel verschiedene Landwirte drauf, aber zwischen den einzelnen Äckern ist eigentlich immer nur nichts. Also kein Blühstreifen, kein Ackerrand, gar nichts. Und das auf soweit das Auge reicht, auf den ganzen 600 Hektar, soweit das Auge blickt, nichts, wo ein Hase sich eine Sasse machen kann, nichts, wo eine Hasenapotheke ist, kein Schutz für Rebhühner. Wir haben zwar immer wieder versucht, einzelne Pflanzungen zu machen, aber wer die Landwirte kennt, ich meine, da einmal mit dem Mähdrescher drüber, einmal mit dem Rübenernter drüber und das kniehohe Ding ist einfach mal wieder weg. Also das ist wahnsinnig schwierig. Und da, wo die vom Biotop her einfach die Voraussetzungen schon nicht da sind, dass ich eine gute Hasenpopulation, eine Rebhuhn- oder Fasanenpopulation zusammenkriege oder Bodenbrüder wie Kiebitze oder Feldlerchen. Da nützt mir auch ein strenges Bejagen von den Füchsen nicht viel. Wir bejagen sie trotzdem auf die herkömmliche Art mit der Büchse, mit der Flinte. Wir haben auch immer gute Strecken, aber dadurch, dass eben die Grundvoraussetzungen fehlen, dass sich da mehr etabliert, geht es alles ein bisschen ins Leere. Muss man leider so sagen.
Ja gut, das ist natürlich auch nur eine Maßnahme von vielen. Also ich meine, dass die Biotopbedingungen stimmen, ist natürlich auch wichtig. Und es bedingt sich halt gegenseitig. Ne? Ich meine, das ist sicherlich auch eines der Dinge, da könnte man mal politische Unterstützung gebrauchen, dass man da einfach nochmal ein paar Lebensräume übrig lässt. Ne?
Also wir haben, im Moment tut sich was. Die Stadt hat nämlich festgestellt, dass man mit Ausgleichsmaßnahmen ganz gut neue Bauplätze generieren kann. Und wir bekommen jetzt in alten Feldwegen Brachflächen angelegt, ursprünglich eigentlich für die Feldlerche, weil wir ein Feldlerchenprojekt in der Gegend haben. Da wird in den nächsten 1-2 Jahren sehr viel Randstreifen in 8 Meter Breite umgelegt in Blühstreifen. Und da stelle ich mir schon vor, dass man dann, dass es unserer Population an Bodenbrütern und an Rebhühnern und Fasanen entgegenkommen wird.
Ja, da ist man mitten in der Arbeit. Vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen durch so einen Alltag, was so an Revierarbeiten überhaupt so da ist. Also jetzt fällt man aus der Jagdschule raus und man hat doch keine Ahnung, was passiert.
Nein, man denkt, also ich kann, für mich ist ja noch relativ frisch. Also ich bin zwar mit der Jagd insgesamt sehr vertraut gewesen, vom Freischneid über Hochsitzbau, die Jagdaktivität mit Drückjagden, mit den ganzen Sachen, die dazugehören, auch mit Aufbrechen, mit der ganze Käse, wo drumherum liegt, den kannte ich alles schon. Aber ich war trotzdem der Meinung, ich komme jetzt raus aus der Jagdschule und hatte ja schon das Glück, dass ich wusste, wo ich unterkomme, wo mein Revier sein wird. Mhm. Und dachte, gut, jetzt bist du Jäger und jetzt gehst du los und schießt ein paar Rehe und das ist alles wunderbar. Mittlerweile bin ich Schreiner, Metzger, Fleischereifachverkäufer, alles. Also unsere Mitjägerin Christina hat neulich gesagt, eigentlich wollte ich Jäger werden, jetzt bin ich Metzgerin. Das hat schon was. Also Jagd ist ein sehr komplexes Thema und wenn man es richtig macht, hat man unheimlich viele Aufgaben zu bewältigen. Und das ist auch das Schöne dran, es wird nie langweilig. Mhm. Also ich könnte mir ein Leben als Drückjagdnomade nicht vorstellen oder als reiner Ansitzgast in dem Revier, heute Morgen in dem Revier. Ich komme gern rum, ich bin viel in anderen Revieren unterwegs, aber ohne diese vielen Aufgaben würde einem was fehlen. Das macht die Jagd erst komplett.
Okay. Also mal praktisch, also ich... Das alles Schönes wissen wir. Wir machen es ja. Ne?
Ja, eben.
Also jein, klar, ist natürlich nicht alles schön. Aber sag mal so, wenn man durchs Jahr geht, also so Wildecker anlegen, solche Sachen, ich meine, auch wenn sie wieder weggemäht werden, macht ja zumindest manchmal eine Zeit lang Sinn.
Ja gut, also fangen wir einfach mal mit irgendwas an. Klar, Wildecker. Wir haben in den letzten Jahren 3 Flächen ausgewiesen bekommen vom Forst, wo wir Wildecker anlegen durften, haben das auch gemacht. Ist natürlich eine immense Arbeit, die auch Maschineneinsatz bedingt. Wir haben Gott sei Dank den einen oder anderen Landwirt, der uns da unterstützt und mal mit der Maschine kommt. Aber das ist immer eine sehr, sehr große Aufgabe. Also da müssen alle mit ran. Dann natürlich Ansitzeinrichtungen. Wir haben auf unserer Fläche insgesamt 60 Ansitzeinrichtungen. Die wollen unterhalten werden.
Das ist schon eine Menge.
Ja, das liegt unter anderem daran, dass wir eben so ein stadtnahes Revier sind. Und ich muss einfach Einrichtungen auch nach diesen Gesichtspunkten planen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Hochsitz an einer Lichtung, da kann ich morgens nicht schießen, weil hinter der Wald Kindergarten ist. Also muss ich quasi, um die Lichtung auch bejagen zu können oder den Einstand, der dran grenzt, auf der anderen Seite auch noch eine Ansitzeinrichtung haben. Das sind dann entweder oder Einrichtungen. Mhm. Also es ist nicht so, dass auf unserer 60 Einrichtungen 60 Jäger sitzen können, die würden sich gegenseitig totschießen. Also manche sind auch sehr nah beisammen, manche in Sichtweite, aber das hat eben diese Gründe, dass ich eben einmal windtechnisch und dann eben auch, wenn ich was bejagen kann, da muss ich drauf achten. Und 60 Ansitzeinrichtungen, morsche Leitern, durchgefaulte Sitzbretter, undichtes Dach, da kommt Zeit zusammen, da kommt Aufwand zusammen, die in Schuss zu halten.
Ja, da muss man ja fast einen Betriebshof für unterhalten.
Ja, kann man, ja, durchaus. Also wir sind, jetzt komme ich wieder auf die 10 Jäger. Wenn natürlich der Jagdpächter sich den ganzen Maschinenpark anlegen muss, geht natürlich auch immens ins Geld. Bei uns ist es einfach so, jeder bringt mit, was er hat und wir sind also gut ausgestattet. Es fängt von der normalen Baumschere an bis zu Profi-Freischneidern, Hochendaster. Also wir haben an diesen Geräten eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also das ist auch absolut notwendig, anders geht's gar nicht.
Ja.
Allein die Freischneiderei von den Schussschneisen, von den Lichtungen, also die wachsen ja in kürzester Zeit wieder zu. Wenn wir so einen Sommer haben wie jetzt mit viel Wasser, dann schneidest du zweimal im Jahr komplett frei und dazu braucht's eben Maschinenpower und Manpower.
Ja.
Also es nimmt viel Zeit in Anspruch, klar. Und dann die täglichen oder wöchentlichen Arbeiten wie Kirrplätze betreuen, Wildkameras auswerten, auswerten, gucken, was im Revier los ist. Das kostet Zeit. Ja. Das macht aber auch Spaß.
Ja, ist die eigentliche Jagd der kleinere Teil, ne?
Also für mich persönlich ganz bestimmt. Also ich sitze zwar viel und gern an, aber ich bin eigentlich täglich im Revier unterwegs, allein schon auch mit dem Hund, klar. Mhm. Das heißt, du läufst durchs Revier, guckst dies, hab immer einen Notizblock dabei, dann da fällt ein Schussbrett, da ist eine Leiter durchgefault, da müsste man kehren, da wäre ein Hochsitz besser wie woanders. Also es fällt einem dann viel auf. Und natürlich die Ansitzerei, klar, aber die zähle ich da jetzt nicht dazu. Aber das Verhältnis Ansitz zu Reviergang ist schon, liegt schon deutlich beim Reviergang. Also wie gesagt, man sitzt nicht jeden Tag an, aber ich bin jeden Tag im Revier draußen.
Mhm. Okay. gut, dann haben wir einen Punkt. Ihr seid ja auch recht stadtnah. Und viele Menschen sind unterwegs. Also ich kenne es ja hier auch ein bisschen und hab ja auch immer wieder davon erzählt, mit den Menschen sprechen frisst viel Zeit. Also hier in meinem direkten Kölner Umfeld sind so gefühlt 3/4 der Zeit, die ich mit den Menschen rede, anstatt mich um die Jagd zu kümmern.
Ja, also das hat, da gebe ich dir durchaus recht, wobei wir natürlich jetzt, ich habe ja vorher gesagt, wir waren noch geschwind Kaffee trinken und als du mir gesagt hast, 200 Meter von hier ist das Jagdrevier, da habe ich erstmal gestutzt. Also das vom belebten Marktplatz 200 Meter weiter kann ich mir so recht nicht vorstellen.
Ja, da ist das Rheinufer und da geht die Wasserjagd direkt los, ne?
Na prima. Also ja, wir sind stadtnah, aber wie gesagt, es ist noch eine Kleinstadt, aber halt am direkt am Eingang des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, der natürlich auch gerade am Wochenende von vielen Erholungssuchenden frequentiert wird. Also das fängt beim Spaziergänger an, Radfahrer, Mountainbiker, jetzt natürlich die Pilzsucher, Geocacher, es ist alles im Wald unterwegs. Und bei unserem Feld-Waldrevier ist es einfach so, das Feld ist überhaupt kein Problem. Da kennt man natürlich die Leute, die ihre Schrebergärten haben, die immer die gleiche Strecke mit dem Hund laufen, die Landwirte, die da arbeiten. Und wenn ich meinen Reviergang mache übers Feld, klar, da spricht man mit jedem. Das ist gut so, die wissen, wer der Ansprechpartner ist, wenn es Probleme gibt. Jeder wird freundlich gegrüßt. Als ich anfangs mit meinem Jagddienstfahrzeug durchfuhr, haben die Leute immer schon aus 200 Metern Hund angeleint und standen dann ganz verschüchtert am Weg. Haben möglichst weggeguckt und ich natürlich immer gleich angehalten, Scheibe runter. Und jetzt haben die drauf gewartet, dass ein Donnerwetter kommt. Aber wenn man mit den Leuten vernünftig umgeht und denen erklärt, dass sie hier einen Hund laufen lassen können oder wenn sie es eben besser nicht tun, das schafft Vertrauen und das kommt uns in diesem Revier sehr entgegen, muss ich sagen.
Also ich habe hier auch Rentner rumlaufen, sind meine besten Jagdaufseher, ne?
Ja klar, die Leute, die weisen sich dann auch viel hin und da hinten muss ein Dachsbau sein, also da macht's immer rum und man kriegt schon viel mit und die Leute sind auch dankbar darüber, dass man sich mit ihnen unterhält. Also das ist durchaus so, dass man dann auch vorbeiläuft und wenn einer gerade eben sein Kartoffellager beackert, einfach mal fragt, wie die Ernte so läuft und wie das Geschäft überhaupt so läuft und ob es irgendwie Probleme gibt mit Wildschwein oder so. Das schafft Vertrauen und das ist in so einem Revier ganz wichtig. Im Wald ist es ein bisschen problematischer, weil leider die meisten Waldnutzer eben der Meinung sind, genau für sie sind die Wege gemacht, ist der Wald gemacht und alle anderen haben zurückzustehen. Das erlebe ich leider immer wieder, aber wir haben das eigentlich trotzdem ganz gut in den Griff gekriegt.
Habt ihr euch da mal wirklich eine Strategie zurechtgelegt? Habt ihr darüber nachgedacht, wie ihr es macht? Also ihr seid ja auch so eine der wenigen Reviere, die jetzt wirklich ganz aktiv zum Beispiel mit einer Internetseite unterwegs.
Ja, also es, zum einen die Internetseite, da war der Hintergedanke zum einen, für uns selber das Revier mal kompakt zu fassen und alles so aufzulisten, was im Revier so passiert. Auch für uns als Erinnerung, die Bilderstrecken und so weiter. Zum anderen natürlich der Gedanke, wie vermarkte ich mein Wildbrett effektiv? Wo schaffe ich mir eine Plattform, dass ich mein Wildbrett vermarkte? Das war ein ganz wichtiger Punkt und dann kam natürlich eins zum anderen. Ich habe natürlich auch bei anderen Revieren abgekupfert. Es gab dann Revier Bruchdorf Ost. Das hat eine super Infoseite für Hundebesitzer gehabt. Hm. Mit denen habe ich mich sofort in Verbindung gesetzt und habe da sehr viel rauskopiert und für unsere Bedürfnisse umgestaltet. Das war eigentlich der Grundgedanke. Und dann über die Internetseite kam dann natürlich auch Feedback. Also wer mal Sachsenheim eingibt, kriegt sofort auf der ersten Google-Seite unsere Revierseite präsentiert. Hm. Und oft, wenn ich eben durchs Revier gehe, werde ich angesprochen, Sie sind doch der und ich habe Internetseite gesehen. Und also das macht schon durchaus Sinn, sowas. Hm. Man muss aber natürlich das durchziehen. Das heißt, ich kann eine wunderbare Internetseite machen und wenn ich dann einen mit Hund ohne Leine sehe, den zusammenpfeifen, das geht natürlich nicht.
Ja, zusammenpfeifen ist sowieso immer die schlechtere Lösung. Ne?
Richtig. Also. Ist bei uns aber noch sehr verbreitet, muss ich sagen. Also,
ja, da leider.
Da ist noch nicht durchgedrungen, dass es eher negative Folgen zeitigt wie positive.
Ja, so Kandidaten haben wir, glaube ich, überall. Ne? Ja. Die ja, da muss man irgendwie, also ehrlich gesagt, mittlerweile, ich bin da auch ein bisschen stinkig, weil ich glaube, denen haben wir viel von dem Ärger zu verdanken, den wir heute in den Landtagen erleben.
Das mit Sicherheit, ja. Das, ich denke, da ist irgendwo die Zeit, die Veränderung an vielen mehr oder weniger spurlos vorbeigegangen. Ich mache den Leuten jetzt nicht direkt einen Vorwurf, weil, ich meine, wenn die Jagd 50 Jahre lang im Geheimen, sage ich mal, also ohne dass die Öffentlichkeit viel mitbekommen hat, funktioniert hat, ist es wahnsinnig schwer, jetzt das umzustellen von heute auf morgen, zu sagen, jetzt gibt's Internet, jetzt gibt's die Leute sind vernetzt. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, wie bekannt ein Revier jetzt plötzlich wird. Und das musst du natürlich positiv nützen. Also das Erste, was ich übers Revier gelernt habe, war, wo die ganzen Geocaches liegen. Weil als ich es am Anfang mit Sachsenheim im Internet versucht habe, dann kam ich auf Open Cache und dann habe ich festgestellt, wo überall bei uns im Revier Caches liegen. Und jetzt geht natürlich der eine Jagdpächter her und rabbelt alle raus und handelt sich Mordsärger und Verärgerung ein. Und wenn man es clever anfängt, hat man die Leute auf seiner Seite. Dann kontaktiert man die, bespricht mit denen, wo es vielleicht besser wäre einzulegen und schon funktioniert's.
Also ich empfinde es eigentlich nicht als eine technische Frage, weil miteinander sprechen konnte man auch ohne Internet. Das geht jetzt nur schneller und über größere Distanzen. Das ist doch eigentlich eine Frage von Sozialkompetenz. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Interesse an der Sache habe, dann ist es doch irgendwie auch normal unter Menschen, dass man den nachfolgenden Generationen die Welt am besten mal mindestens genauso gut hinterlässt, wie man sie vorgefunden hat. Ähnlich wie bei einer Toilette.
Ja, klar, aber es gibt eben noch ganz viele Menschen, die fern von Internet leben, also es soll es wirklich noch geben, die gar nicht wissen, was das ist und die nach wie vor durch ihr kleines Revier stromern und jeden anpfeifen, weil sie der Meinung sind, außer den zwei im Wald kriegt es ja eh keiner mit. Und da verstehe ich schon durchaus, wenn einer dann mal 50 Jahre auf die Jagd gegangen ist und das Revier auch so lange hatte, dass der jetzt im Alter von 80 Jahren nicht nur anfängt, eine offensiv positive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Da ist dann eher die jüngere Generation gefragt, also die Begehungsscheininhaber, die Jungjäger, die wirklich Jungjäger sind zwischen 20 und 30 und 40. Die Generation müsste mit dem technischen Wissen, das sie hat und mit dem ganzen Rahmen, den sie mitgekriegt hat, jetzt offensiv positiv arbeiten. Also das ist eigentlich nicht die Generation 80, die hat ihr Ding gemacht, die hat auch ihre Leistung gebracht. Also das darf man jetzt auch nicht verteufeln, sondern man muss jetzt einfach sagen, jetzt ist es an der Zeit, dass die junge Generation in die Pflicht kommt und das anders macht, vielleicht auch besser macht.
Ja, leider manchmal gegen den Widerstand. Ne?
Das ist nicht immer einfach. Also nicht jedes Revier hat das Glück wie wir, dass wir einen Jagdherrn haben, der allen diesen Dingen äußerst positiv gegenübersteht. Es gibt natürlich andere Reviere, die ich kenne. da kommen dann auch die alten Sprüche her, die man als Jäger so kennt, die ich hier jetzt aber nicht weiter ausführen möchte. Es ist schwierig, aber
Piep. Ich bin ausgepiepst.
Ja, aber ich erlebe natürlich auch Reviere, die jetzt in jüngeren Händen sind, ob es jetzt unterverpachtet ist oder wie auch immer, wo eine junge Generation 30 plus das Ganze jetzt wirklich toll in die Hände nimmt. Also mir ist da nicht bange. Das braucht vielleicht ein bisschen länger wie anderswo, aber wir kriegen das auch hin.
Ja, hat jetzt ja alles wieder ganz viele Faktoren. Also grundsätzlich traue ich es dem Nachwuchs auch zu. Da sind echt tolle Typen dabei, die auch wirklich vernetzter denken. Und dieses über den Tellerrand denken, das ist eigentlich eine Qualität, die braucht man, glaube ich, in diesem verantwortungsvollen Umfeld ganz besonders. Ne? Also du bist ja auch jetzt, ich meine, du hast ja eine NABU-Vergangenheit, viele rufen jetzt Pfui an der Stelle, aber ich meine, du kennst ja jetzt irgendwie die Lager so von innen und da ist ja auch viel Kooperationsmöglichkeit und ich meine, nach allem, was ich so höre, ist, je tiefer man irgendwie auf die Arbeitsebene runterkommt, umso besser geht das miteinander umgehen. Ne?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, vor Ort ist es völlig unproblematisch. Im Gegenteil, es wird in den meisten Revieren Hand in Hand gearbeitet. Die NABU-Gruppe, der ich vorstand, es waren alles Praktiker, das heißt, denen war es einfach wichtig, dass die Nistkästen da hingen, wo sie hängen müssen. Es war ein Geben und ein Nehmen. Und je höher man kommt, umso mehr wird es natürlich ideologisch und politisch. Und da wird es natürlich schwierig, weil da, wo Ideologie im Spiel ist, spielen ja Fakten bekanntlich keine Rolle mehr. Da kann ich mit diesen Sachen nicht punkten. Aber unten ist überhaupt kein Problem zu erwarten. Und ich würde umgekehrt fast jedem Jäger raten, in NABU-Gruppen aktiv zu sein. Das hat unheimlich viele Vorteile. Mhm. Also warum ich es jetzt nicht mehr bin, hat einfach schlicht und einfach den Grund, dass ich es mit meiner Zeit doch nicht mehr vereinbaren kann. Zu viel Jagd, also es geht einfach nicht alles. Mhm. Aber ich würde es durchaus begrüßen, wenn mehrere Jäger auch in diesen sogenannten Naturschutzverbänden tätig werden, um an der Basis einfach auch positiv für die Jagd zu arbeiten.
Ja, es sind halt Zusammenhänge, die einfach gegenseitig gewinnbringend sind.
Also richtig, ja.
Gerade hier meine letzte Aufnahme Großtrappe hat mich da dann ja doch ein bisschen geprägt, obwohl die jetzt erstmal mit den anderen Naturschutzverbänden nicht unmittelbar was zu tun hatte, ja. Aber dieses Denken über den Tellerrand und den Gesamtzusammenhang Lebensraum betrachten mit allem, was da drin wirkt und fleucht und sich gegenseitig bedingt, ist einfach sinnvoll.
Richtig, ja.
Für die einen wie für die anderen.
Ja, ganz klar.
Ja. Ja, und ich sag mal, wenn man dann in einem solchen Kontext vielleicht irgendwann auch mal seinen 26-Ender erlegt, dann ist da nur ein dickes Weidmanns Heil zu wünschen. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Nein, natürlich nicht. Ja, apropos 26-Ender erlegen. Diese Arbeit im Revier, es ist wie bei den Hunden, es gibt eine Arbeit vor dem Schuss und eine Arbeit nach dem Schuss. Und vor dem Schuss habe ich ja schon gesagt, was wir so alles treiben. Also die gesamte Revierbetreuung mit Hochsitzbau, mit Schneisen schneiden, mit Wildäckern anlegen, mit dem ganzen drumrum. Und auch nach dem Schuss haben wir natürlich noch was zu tun. Und auch da hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Kann sogar ich sagen, ich komme seit 2001 in das Jagdrevier und ich weiß, wie in Vorzeiten wild versorgt wurde und ich weiß, wie es heute ist. Also die Anforderungen sind ganz klar gestiegen, auch durch die EU. Es ist auch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass wir das Lebensmittel vom dem Augenblick, wo wir es vom Lebewesen zum Lebensmittel befördern, ab dem Moment eben auch verantwortungsvoll damit umgehen. Und da liegt natürlich auch gewohnheitsmäßig noch das eine oder andere im Argen, ganz klar. Mhm. Aber da wollen wir auch versuchen, Vorbild zu sein. Wir haben 2013 eine nagelneue Wildkammer erstellt mit allem Schnickschnack. Mhm. Haben es auch vom Veterinäramt abnehmen lassen. Da gab es auch ein großes Hallo. Also
inwiefern?
Es gibt da mittlerweile diese Pflicht zur Registrierung als Lebensmittelunternehmer. Mhm. Zumindest in Baden-Württemberg ist es so. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein Wildbret aus dem eigenen Revier vermarkte, muss ich mich registrieren lassen. Das ist jetzt vordergründig nur mal eine Erfassung, formlos. Das heißt, ich schreibe da ans Veterinäramt oder an die Unterjagdbehörde, die leitet es weiter. Hiermit melde ich mich als Lebensmittelunternehmer an. Dann wird meistens ein fernmündliches Gespräch stattfinden. Ja, wie viel Rehe hast du, wie viel Schweine? Und wenn du dann sagst, ja, 5 oder 8, dann wird nichts weiter passieren. Wenn du sagst oder wenn die wissen, du hast 50 oder 80 oder 100 Stück Wild, dann stellt sich natürlich die Frage, was macht er mit dem Wild? Wie und wo wird's verarbeitet? Und dann kommt irgendwann mal der Veterinär ins Haus und inspiziert die Örtlichkeiten. Mhm. Und wir hatten das, ich sag mal in Anführungszeichen, das Glück, dass wir im Umkreis von oder im gesamten Einzugsbereich von Ludwigsburg das erste Revier waren, das sich hat registrieren lassen und wo auch der Veterinär zu Besuch kam. Okay. Der gleich mit den Worten reinkam, ja, so geht's aber nicht. Dann hat sich schnell rausgestellt, eigentlich haben wir schon alles richtig gemacht, aber der gute Mann hat bisher nur Großmetzgereien, Schlachtereien und solche Örtlichkeiten inspiziert. Der wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass man als Jäger und Jagdpächter im eigenen Revier auch Lebensmittelunternehmer und Wildbrettverkäufer ist und dass das andere Voraussetzungen sind wie jetzt ein Verkaufsmetzger, ja, dass wir kein Einzelhandel sind. Aber das hat sich alles schnell geklärt, wir haben nur ein bisschen nachgebessert und jetzt sind wir eigentlich gut aufgestellt in der Hinsicht.
Okay. ich sag mal, das ist ja jetzt auch so ein Punkt, mit dem ihr natürlich schon alleine, um die Kundschaft aufzubauen, ja Öffentlichkeit suchen müsst.
Ja.
Wie macht ihr das konkret?
Also ich habe vorher erwähnt, Jagd legitimiert sich ja auch aus der Gewinnung von diesem gesunden Lebensmittel. Und wir verzehren natürlich auch wie selber. Unsere Jäger nehmen auch das eine oder andere Stück weg, aber es bleibt trotzdem irgendwo was übrig und das ist ja auch gut so, weil dieses Wildbrett als hochwertiges Lebensmittel ist ja auch ein Türöffner zu der nicht jagenden Bevölkerung, weil übers Liebe geht durch den Magen, über gutes Essen und hochwertiges Essen, gerade in Zeiten der Massentierhaltung, der Lebensmittelskandale, kann ich da natürlich für die Jagd punkten. Wie komme ich jetzt an die Leute ran? Natürlich im Umfeld, klar, also von Mund zu Mund geht es weiter und da, wo es nicht ausreicht, eben übers Internet. Und wir haben irgendwann mal meine Vergangenheit als Grafiker zum Dank, uns entschieden, eigene Flyer zu machen. Und die Flyer liegen jetzt in vielen Geschäften in Sachsenheim aus. Die werden auch von uns fleißig verteilt und da kommt dann auch viel zurück. Dann haben wir einen E-Mail-Verteiler mit an die 100 Adressen. Mhm. Also wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir keine Lagerhaltung betreiben müssen. Also bei uns ist das meiste Wild sehr schnell weg.
Mhm. Ja, so ist auch richtig, ne?
Ja.
Er ist doch eigentlich ein ganz schöner Zyklus, ne? Also dieses aktive Rausgehen. Macht ihr darüber hinaus noch irgendwas? Also ich sag mal, manche stellen sich ja mit dem Stand mal auf den Marktplatz oder?
Ja, also wir haben, bei uns findet alle 3 Jahre eine Gewerbeschau statt am Ort. Mhm. Und da haben wir einen eigenen Stand als Jagdrevier Großsachsenheim. Und da gibt's dann, also letztes Mal gab's Wildgulasch. Selbstgemacht und, also natürlich selbstgemacht, logischerweise. Also es selbst erlegtes Wild und auch alle Zutaten und vor Ort selbst präsentiert. Wir planen auch noch weitere Aktivitäten in der Hinsicht, dass man mal am Weihnachtsmarkt einen Stand macht. Das scheitert im Moment aber leider noch an diesen ganzen Vorschriften, die von der EU kommen mit dem Wildbrettverkauf und dem Ganzen. Wir dürfen im Moment ja nur primär Produkte verkaufen, das heißt direkt zerwirktes Wild, okay, sprich Keule, Rücken, Steak, Filet. Wir dürfen keine Wurst verkaufen. Wir müssen uns jetzt einen Metzger suchen, der unser Wildbrett zu Wurst veredelt.
Okay.
Also wenn sich einer jetzt hört, melden. Es gibt nicht mehr so viele, die dazu bereit sind. Und das
Ach, machen. Wirklich nicht?
Ja, ja. Also zumindest bei uns im stadtnahen Bereich ist es eher schwierig.
Also ich könnte dir jetzt in Köln auf spontan 3, 4 sagen, die suchen sogar.
Echt?
Also ich bin sogar hasse nicht, kannst du nicht, wir brauchen. Also da hier ist die Nachfrage wirklich größer als das Angebot.
Also wir suchen noch, ich bin auch guter Dinge, dass wir eines Tages was finden. Bis dahin produzieren wir unsere Wurst selber und essen sie auch selber. Also ja. Wir haben jetzt schon mehrfach Wildfleisch zu Wurst verarbeitet, mit einem wirklich guten Erfolg, also schmackhaft, alles bestens, aber wie gesagt, im Moment nur für den Eigenverbrauch. Aber das wäre natürlich schön, weil mit einer Salami oder einem Pfefferbeißer auf dem Weihnachtsmarkt kann ich natürlich besser punkten wie jetzt mit einem abgepackten Stück Fleisch, wo ich wieder mit der Kühlung und mit allem aufpassen muss. Aber Wildbrettverkauf, Wildbrettvermarktung sollte man nicht unterschätzen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das ein unheimlich positiver Stimmungsmacher für die Jagd. Also das ist ganz wichtig.
Ja, mehr Bio und mehr artgerecht geht ja nun mal
nicht. Mehr Bio darfst du nicht sagen.
Ich weiß, man kann ja die Ernährung nicht nachweisen.
Genau. Also mehr Natur geht nicht, heißt es bei uns.
Ja, ja, okay. Was ihr ja auch irgendwie ganz intensiv macht bei euch, ist halt Technikeinsatz. Also ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Eine Wildkammer mit ist ja eigentlich schon ein Riesenklopper, sowas alleine ins Revier zu setzen. Ihr habt ja Betriebshof, Werkzeug, ein Stückchen Fuhrpark. Ihr habt eure Fahrzeuge beschriftet, ne?
Ja.
Was eigentlich noch in die Öffentlichkeitsarbeit gehört und wo ich ein bisschen gestaunt habe bei euch, du machst es wie Ursula von der Leyen, da werden Drohnen eingesetzt, ne?
Ja. Also ich meine, ich bin als Fotograf und Filmer und Internet-Junkie natürlich schon ein bisschen technikaffin und wenn es irgendwas Neues gibt, wo sich auch für die Jagd nutzen lässt, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. Also es ist absolut notwendig, dass man das richtige Werkzeug fürs Revier hat, also die ganzen Freischneider, Motorsägen, das ist einfach genauso Pflicht wie eine Büchse und eine Flinte. Diese Drohne, die du gerade angesprochen hast, das war eigentlich auch ein bisschen eine Schnapsidee. Ich fand es einfach mal geil, Bilder von oben zu haben vom Revier. Wie sieht unser Revier eigentlich von oben aus? Und dann kam die Geschichte mit der Drohne, habe ich mir irgendwo zeigen lassen und dann musste also so eine Drohne her. Und dann habe ich die nächsten Wochen damit verbracht, mein Revier abzufliegen. Das heißt, ich habe mich überall, wo es irgendwo ging, hauptsächlich eben am Feld hingestellt, das Ding hochgelassen und einmal rauf und runter und Filmchen gedreht vom Revier. Es eröffnet im wahrsten Sinne des Wortes neue Perspektiven.
Ja.
Es gibt neue Möglichkeiten für Ansitze, habe ich festgestellt. Alte müssen weg.
Ach echt, ja?
Ja, ja, doch, das sieht man von oben ganz gut. Du siehst, du kannst aus 30 Meter Höhe, siehst du, wo die Wechsel rein und rauskommen. Also,
ist schon,
ja, echt. Ist richtig detailliert. Die zweite Idee war dann, ich habe, wie gesagt, bin sehr gut vernetzt, auch zu Meuteführern, Nachsucheführern. Und mein Freund Stefan Endres, Fuchsterrier Bodwartal, mit seiner Stöbermeute, nimmt mich immer mal wieder mit zum Maisjagd, zur Drückjagd. Und mit dem habe ich mal telefoniert und gesagt, ich habe jetzt Bilder von oben vom Revier. Und dann war er der Meinung, hey, der muss unbedingt vorbeikommen.
Ja.
Ich habe da ein Maisfeld, da hocken Sauen drin, vielleicht sehen wir da was. Und daraus entstand dann die Idee, einfach solche Schadflächen mal abzufliegen und zu gucken, wie viel Schaden ist entstanden. Und mittlerweile bieten wir das eigentlich anderen Revieren auch an, zu sagen, hör her, wir fliegen mal drüber und dann kannst du die Meute kommen lassen oder auch nicht.
Gegen geringe Aufwandsentschädigung.
Also ich selber mache da nichts, aber natürlich die Hundemeute, Hundeführer kriegen für solche Einsätze schon was.
Klar. Ja, okay. Ja, ich meine, ist ja nur, wenn man so einen Aufwand vor sich herschiebt und ich meine, da ist ja auch nicht so schlimm, wenn ab und zu mal ein bisschen wieder was reinkommt.
Ach, also
dafür muss man sich nicht schämen. Ich höre da auch mal mit auf.
Nee, also das gewiss nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass das als Selbstzweck zum Geldverdienen gedacht ist, sondern wir haben das Ding jetzt einfach aus Interesse angeschafft. Also ich habe mir das gekauft und ich setze das für unser Revier ein und wenn andere Reviere nachfragen, ist das überhaupt kein Thema, dass man das.
Ja,
dann auch mal was. Ne? Mhm. Also bei uns im Schwabenland ist man auch manchmal mit einem Bier und einem Vesper zufrieden. Also das ja. ist dann auch was Nettes.
Genau. Also ich meine, so richtig Drohne im militärischen Sinn ist es nicht. Also es sind Quadrocopter mit Fernsteuerung richtig. Und ja, da ist wahrscheinlich so eine relativ handelsübliche Kamera unten.
Ach, dran, es gibt oder? Verschiedene Systeme. Also ich habe mich natürlich aufs Einfachste gestürzt. All in one, ready to fly. Das okay. heißt, Kamera hängt bereits unten dran. Du musst im Grunde genommen nur geschwind mit dem Ding umgehen lernen. Und du kannst es übers Handy, übers iPhone, über Android oder über ein iPad steuern.
Ja.
Und auch die Kamera steuern übers gleiche Gerät. Es gibt natürlich auch teure, hochwertige Systeme, da kannst du dann Wärmebildkameras, Filmkameras, alles dranhängen. Die haben dann schon mal einen Meter Durchmesser, aber da brauchst du eine Aufstiegserlaubnis dafür.
Ach, da geht's wieder los, ja.
Ach, du hast vorher die Versicherung angesprochen. Wer eine Drohne fliegen will, braucht eine Haftpflichtversicherung.
Ah, ja, das
wollte ich nur mal kurz erwähnt haben.
Ja. Die Kollegen im Modellbau kennen sich wahrscheinlich aus.
Die kennen sich aus, genau.
Ich weiß noch, es gibt so eine 20-Kilo-Grenze. Wenn man drüber geht, wird man, glaube ich, sogar zulassungspflichtig
genau,
vom ja. Luftverkehrsamt
ganz irgendwie. Genau,
ja. ja, ein Riesentheater. was für Strategien wendet ihr denn bei der Bejagung so an? Wie geht man daran bei der Bejagung?
Also die Strategie wird im Grunde genommen vorgegeben von diesem stadtnahen Bereich. Das heißt, ich muss natürlich zur Zeit, oder ich fange es umgekehrt an, nochmal löschen zurück.
Hier wird nichts gelöscht. Hier
wird nichts gelöscht. Also ich fange von vorne an. Wir haben Rehwild zu bejagen im Wald wegen dem Verbiss. Im Feld ist es uns eher freigestellt, da haben wir keinen Schaden durchs Rehwild. Mhm. Das heißt, das, was wir an Rehwild im Feld jagen, ist einfach zur Wildbrettgewinnung. Es ist auch schwieriger zu bejagen bei uns im Feld, weil wir sehr offene Fläche haben, an alten Weinbergen angrenzend und das Wild ist durch diesen Bevölkerungsdruck hauptsächlich nachtaktiv. Das heißt, die ganz, ganz frühen Morgenstunden und die ganz späten Abendstunden mit ganz wenig Zeitfenster, wo ich noch was sehe, wo bejagbar ist. Im Wald ist es etwas besser, aber ich kann aufgrund der ganzen Beobachtungen, die wir mit den Wildkameras gemacht haben, deswegen ist es auch ein ganz wichtiges Instrument für uns, ganz exakt nachvollziehen, wann mein Rehwild läuft und wann nicht. Und nach diesen Zeitfenstern richten wir uns. Und das ist einfach früh morgens, ist jetzt keine alte Weisheit, aber sehr früh morgens. Und dann habe ich mittags nochmal ein Zeitfenster und dann halt nochmal spät abends. Wir machen es meistens in der Einzeljagd, Ansitzjagd. Da werden die meisten geschossen. Aber wir gehen in letzter Zeit dazu über, Sammelansitze zu machen. Sprich, an einem Tag möglichst viele Sitze in einem Revierteil abzusitzen, mit 8 oder 10 Jägern und dann mit 1, 2, 3 Leuten mit Hund durchzugehen. Jetzt nicht als Drückjagd, sondern einfach die spazieren durch den Wald, durch die Einstände und drücken das Wild jetzt eigentlich vertraut vor sich her. Das heißt, es kommt nicht flüchtig. Mhm. Und mit der Strategie haben wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren eigentlich auch ganz gute Erfolge erzielt. Verringert den Jagddruck auf der Fläche und hat aber wiederum den Nachteil, dass ich eben, wenn ich samstagmorgens von 5 bis 7 im Wald bin, dass um 6 die ersten Jogger kommen, Radfahrer, da muss ich schon wieder verdammt aufpassen. Also diese Strategie ist uns auf jeden Fall aber lieber wie die Rehe nachher auf der Drückjagd. Wir haben revierübergreifende Drückjagden, sind bei uns angeordnet jedes Jahr. Und ich bin aber froh, wenn ich meinen Abschuss vorher schon so weit im Griff habe.
Angeordnet von wem?
Das wird vom Hegering und von der auch von der Jagdgenossenschaft gewünscht. Also
okay.
Die ist revierübergreifend. Wir allein haben ja schon 10 angrenzende Reviere als Nachbarn. Insgesamt sind an die 25 Reviere beteiligt, die an 4 oder 6 verschiedenen Wochenenden je nach Gebiet diese Drückjagden veranstalten. Mhm. Also mit uns zusammen jagen 6 andere Revierinnen.
Okay. Ja, das ist ja schon mal ganz schön Fläche, ne?
Da kommt Fläche zusammen und da kommt, wenn es gut läuft, auch Strecke zusammen. Mhm. Aber wie gesagt, da soll es halt hauptsächlich auf die Sauen gehen und mir wäre es am liebsten, wir bräuchten da keine Rehe mehr zu schießen bei der Drückjagd. Es ist ja immer so ein bisschen problematisch. Wir schaffen es vielleicht vorher. Mhm. Wie gesagt, durch die Sammelansätze halt.
Okay. Rehwildbejagung ist ja im Moment auch heiß diskutiert teilweise. Also die Waldstrukturen bauen sich ja um, ne? Und früher heißt es, kamen sie immer gern aufs Feld hinaus, um sich halt einfach den Bauch voll zu hauen. Heute brauchen sie teilweise gar nicht mehr aufzustehen. Mhm. Ist das auch so ein Motivator, dass ihr auf diese Jagdstrategie gekommen seid?
Es gibt dadurch nichts Schöneres, wie am Waldrand zu sitzen, so im Abendlicht, und dann tritt vertraut das Rehwild vor die Büchse. Mhm. Die Zeiten sind bei uns auch schon lang vorbei, weil eben die Beunruhigung an diesen Plätzen permanent vorhanden ist und das Rehwild dann einfach entweder gar nicht rauskommt oder zur Nachtzeit. Also an solchen Stellen, wenn ich Wildkameras platziere, habe ich Rehwild 22 Uhr, 23 Uhr, 1 Uhr. Aber vor 22 Uhr tritt da nichts mehr aus. Da hast du dann maximal noch Jogger und Hundespaziergänger, manchmal auch Autofahrer, die abkürzen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Plätze finden, wo das Rehwild noch austritt. Oder eben dahin gehen, wo das Rehwild sich aufhält. Und das ist jetzt halt leider meistens in diesen Dickungsbereichen, in den Naturverjüngungen der Fall. Das Rehwild bleibt aufgrund des Drucks von außen den ganzen Tag da drin stehen und macht da natürlich dann auch Verbiss. Mhm. Deswegen auch die Sammelansätze rund um solche Einstände rum und dann ein langsames Durchdrücken, um es einfach aus der Fläche rauszukriegen ins Freie. Mhm.
Man muss kreativ werden, ne?
Ja, man muss sich ständig anpassen. Ich meine, das macht das Ganze auch spannend. Also ich muss immer schmunzeln, wenn ich in den einschlägigen Foren die Weisheiten lese. Ja, das muss so und so und das muss so und so. Und Regiejagd ist das Beste und Intervalljagd ist das Beste. Und das mag für ein Revier absolut die richtige Lösung sein. Im anderen Revier bringt es überhaupt nichts. Und das Erste, was ich gelernt habe, kein Revier ist gleich. Und du musst einfach alles durchprobieren, bis du auf eine Lösung kommst. Und selbst wenn du für 1, 2, 3 Jahre eine Lösung hast, kann das in 4 Jahren schon die falsche sein. Mhm. Also du musst flexibel bleiben und dich immer umgucken. Der Wald wächst. Wir kriegen da, wo wir früher kniehohe oder hüfthohe Bestände hatten, die sind jetzt aus dem Äser rausgewachsen, sind immer noch dicht, aber da ist kein Rehwild mehr drin, da wird nicht mehr geäst. Mhm. Wir kriegen Pflanzungen von Douglasien rein, die haben jetzt alle einen Einzelverbissschutz, wir haben trotzdem Sitze aufgestellt, mal temporär, um da zu gucken. In 2, 3 Jahren wird das für uns der schönste Sauneinstand sein. Dann muss ich wieder die Jagdtaktik ändern, dann kommen wieder irgendwo eine Kirrung an den Rand, weil da werden natürlich die Sauen unter den Douglasien liegen, wenn die mal erst Berührung haben unten.
Ja, okay. Der kürzeste Jägerwitz, ne? Ich kann's. Ja, man kommt echt nicht hinterher. Ja. Die Gesellschaftsjagden, habt ihr da die Führung oder macht die jemand anders? Wie organisiert ihr die?
Die ist bei uns so geregelt, du meinst diese Revierübergreifenden Drückjagden, das jeweilige Revier veranstaltet seine eigene. Das heißt, du bist gehalten, eine Drückjagd zu organisieren mit der dir genehmen Anzahl Treibern, dir genehmen Anzahl Schützen. Das bleibt dir alles völlig selbst überlassen. Revierübergreifend heißt einfach
zur gleichen Zeit.
Zur gleichen Uhrzeit, es startet zur gleichen Zeit, es endet zur gleichen Zeit und die Durchgangsstraßen durch den jeweiligen Landschaftsteil werden in der Regel komplett gesperrt.
Ach, komplett.
Das ist ein Riesenvorteil, okay. Weil man natürlich A, die Hunde laufen lassen kann, ohne Gefahr, und B, auch eben für die Autofahrer, die da durchfahren würden, mit flüchtendem Wild, ist ja auch nicht zu spaßen. Also das macht schon Sinn und die Organisation obliegt aber jedem Revier jetzt selber. Das ist bei guten Revieren ein Vorteil, bei den weniger fortschrittlichen Revieren ist es sicherlich ein Nachteil, dass man die dann auf sich gestellt lässt. Also es wäre vielleicht sinnvoller, das revierübergreifender zu organisieren. Aber im Moment ist es einfach so, dass jedes Revier seine eigene Drückjagd veranstaltet.
Also auch dann mit eigenen Drückjagdmeuten und Richtig. Eigenen Nachsuchentrupps,
genau.
die im Revier tätig
genau.
werden.
Okay. Also wir bejagen in dieser Drückjagd ja immer den Wald, das Waldrevier. Mit unseren Ansitzeinrichtungen, das sind da circa 40, die wir im Waldrevier stehen haben. Und wir haben, wenn wir jetzt die letzten Jahre rannehmen, haben wir da immer an die 30 Schützen platziert, an Wechseln, also an Drückjagdständen, die wir temporär aufbauen, aber auch an vorhandenen Einsitzeinrichtungen. Und halt eine Treiberwehr, selbst organisiert, meistens so 8 bis 10 Leute. Ein paar Hunde dabei. Also unser Revier ist für eine richtige Meutejagd mit Hund einfach zu mit den 250 Hektar etwas zu klein. Also da hat man schnell überjagt und das ist uns etwas zu kritisch. Mhm. Wir kommen auch so eigentlich ganz gut klar.
Okay. Ja, dieses Jägersein. Wie füllt sich das für dich? Was bedeutet das?
Ja, jetzt wird es emotional. Was bedeutet das? Also,
soll ich dir ein Tempo hinlegen?
Nein, so stimmt es nicht. Nee, das ist also eigentlich muss man das ja am Jäger und ich denke mal, die meisten Zuhörer bei uns sind Jäger, nicht erklären, was es bedeutet. Und bei Nichtjägern ist es immer unheimlich schwierig. Also das Erste, was ich, als ich Jäger wurde, ich war vorher als Fotograf unterwegs und hatte viele Kontakte. Und das Erste, was ich gehört habe, als ich dann ankam und gesagt habe, ich habe jetzt einen Jagdschein und ich gehe jetzt auch jagen, dann hieß es ja, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht oder was ist da jetzt anders? Ich meine, da musste ich im ersten Moment nach, naja, was ist jetzt eigentlich anders? Also was anders ist, ist, du wirst töten. Das klingt jetzt mal brutal und profan und es ist auch wahrscheinlich für jeden Jagdscheininhaber, der gerade anfängt und den ersten Ansitz macht, und das erste Mal auf Wild zielt, eine riesige Hemmschwelle oder eine riesige Umstellung, weil die Jagd ist das einzige Handwerk weltweit, wo du erst nach deiner Prüfung das Handwerk ausüben darfst. Bei allen anderen hast du ja vorher von mir aus 2 oder 3 Jahre lang geübt. Und dann wirst du auf die Kunden losgelassen und dann kannst du sagen, ich mache mich selbstständig, ich bin jetzt Klempner, Schreiner oder Metzger. Ja. Als Jäger wirst du mit Theorie vollgepumpt, auch mit Praxis, aber dieses Finale, dieses Wildbrett gewinnen, dieses Töten, kannst du erst dann ausüben, wenn du den Jagdschein hast.
Stimmt.
Und ich kenne jetzt persönlich niemand, habe mir aber glaubhaft versichern lassen, dass es Menschen gibt, die nach dem ersten Erlegen von Wild die Jagd wieder haben ruhen lassen.
Ja.
Verstehe ich durchaus. Es ist ein Riesenschritt. Und was bedeutet die Jagd? Also man kann nicht in Abrede stellen, dass dieses Ansitzen, dieses Warten, bis Wild vor die Büchse kommt und diese Macht zu sagen, ich lasse es laufen oder ich erleg's, dass auch dieses Machtgefühl jetzt nicht negativ, sondern du bist verantwortlich jetzt für dieses Lebewesen oder eben dafür, dass es nicht mehr weiterlebt. Also diese bewusste Entscheidung zu töten ist schon was, wo ein nachdenklich stimmt, wo man drüber nachdenkt und wo sich wo man auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich meine, ein Metzger im Schlachthaus tötet auch. Klar, wir existieren, weil wir töten. Ob wir jetzt Salat köpfen oder Rehe erlegen, irgendwas anderes lebt nicht weiter, wächst nicht weiter, damit wir weiterleben können. Und ich habe neulich in der FAZ gelesen, da ging es um die Jägerinnen, die ja mittlerweile immer größere Prozentzahl in der Jägerschaft einnehmen. Da hat eine Jägerin gesagt, ich musste mich entscheiden, Vegetarierin zu werden oder selbst zu töten.
Ja.
Und also der Spruch geht mir nach, weil der einen ganz wichtigen Grundsatz für mich beinhaltet, der Jagd für mich bedeutet. Ich verantworte meine Ernährung selbst. Ich entscheide mich bewusst, dass nichts für mich sterben muss, zumindest nichts Außerpflanzliches. Oder ich entscheide mich bewusst dafür, dass ich Fleisch essen will, dann verantworte ich es aber auch komplett. Das heißt, ich töte es selber. Und ich kaufe es nicht anonym bei Aldi in der Packung, wo nichts mehr an ein Tier erinnert, sondern ich schaue in die tiefbraunen Rehaugen, drück ab, das Reh stirbt, es riecht nach Schweiß, nach Pansen. Ich muss es aufbrechen, ich muss es zerwirken. Und bei mir persönlich war es so, mein Fleischkonsum ist ziemlich nach unten gesunken. Also bei uns gibt's fast nur noch Wild, ein-, zweimal die Woche. Ich esse es viel, viel bewusster und ich kaufe auch kein so Massentierhaltungsmüllfleisch mehr aus dem Aldi oder aus dem Lidl. Mhm. Ich meine, es kann nicht jeder machen, ist ganz klar, aber wir müssten irgendwo wieder dahin kommen, dass insgesamt weniger Fleisch verzehrt wird, weniger produziert wird und dass das Fleisch, das man dann verzehrt, eben auch wieder seine Wertigkeit erhält und nicht das Kilo für 3,99 verschleudert wird.
Ja, dieses Verantwortlichsein, das ist, also ich halte das auch für einen sehr zentralen Punkt, ne? Ich meine, in den Gesprächen jetzt so mit den Menschen da draußen, sind die Vegetarier eigentlich die am ersten verstehen, warum Jagd was Sinnvolles ist. Also ist so meine persönliche Erfahrung. Die haben nämlich meistens genau dieses Massentierhaltungsthema als Motivation ihres Vegetarierseins und die verstehen das, ne?
Wie gesagt, meine Lebensgefährtin, ich habe es im Eingangsgespräch erwähnt, ist Vegetarierin. Das klingt am Anfang problematisch, ist es aber gar nicht, weil der Anspruch, zumindest der Vegetarier, die ich kennengelernt habe, ist ja nicht der, dass Fleischessen an für sich schlecht ist, sondern die Motivation kommt meistens aus dem Negativen, das sich einfach seit dem Krieg entwickelt hat, diese Massenproduktion, Massentierhaltung mit all seinen negativen Facetten. Und auch da komme ich wieder auf die Öffentlichkeitsarbeit zurück. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem man ansetzen kann, zu sagen, hör her, wir Jäger betreiben aktiven Naturschutz. Wir stehen für ein gesundes Wildbrett, für ein wertvolles Fleisch, und nicht für die Massenware. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den verstehen Vegetarier weitaus besser wie viele andere. Mhm. Besonders die Leute, die natürlich die Nase rümpfen, weil man als Jäger und Lustmörder durch den Wald schreitet, aber überhaupt keine Hemmung haben, McDonald's aufzusuchen, an der Dönerbude zu stehen oder eben dann für 3,99 das Kilo Schweinehals bei Lidl zu kaufen.
Also diese problematisch werden ja immer die Extrempositionen. Und ich meine, man hat ja diesen Lebenszyklus, wo der Tod des einen das Leben des anderen ermöglicht und der Tod des einen Platz auch für neues Leben macht. In diesem Zyklus in vollem Bewusstsein dabei zu sein, das ist etwas, was Jagd für mich halt auch so wertvoll macht, da ein vollständiges Bewusstsein für zu haben und da auch eine verantwortliche Rolle drin zu übernehmen. Dieser Extremteil, also Industrialisierung von Tiernutzung auf der einen Seite wird zum Problem, aber das total Extreme weglassen, also wenn es in den Veganismus geht, ist aber auch genauso ein Problem, glaube ich, ne? Weil man einfach die Existenz leugnet.
Richtig.
Auf der einen wie auf der anderen Seite.
Richtig. Also wie vorher gesagt, wo die Ideologie die Herrschaft übernimmt, spielen ja Fakten keine Rolle mehr. Und bei vielen, ich sage jetzt mal nicht bei allen, aber bei vielen Vegetariern, Veganern ist es ja eine Lebenseinstellung und ein Versuch auch, sich als besserer Mensch darzustellen. Also seht her, ich esse kein Fleisch, ich töte keine Tiere. Das ist eine gewisse Selbsterhöhung, die da betrieben wird. naturnah oder Naturverständnis äußert sich anders. Es hat mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Man kann Tiere, jeder Bauer zieht mit Liebe seine Tiere groß, obwohl sie danach geschlachtet werden. Jeder Jäger liebt sein Wild, ist draußen, sieht es beim Wachsen, die ersten Kitze, wenn sie laufen, bis sie dann schließlich endlich auch irgendwann mal geschossen werden, in Anführungszeichen, müssen oder wollen. Also wie du sagtest, damit ich weiterlebe, muss was anders sterben, ob es jetzt der Salat ist oder das Reh. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt am Anfang von der Jagd. Also so habe ich es persönlich empfunden. Als das erste Stück dann lag, mit dem Ganzen, was danach kam, dem ersten selber aufbrechen vom Selbsterlegen Wild bis in die Wildkammer, bis zum Zerwürgen, der Prozess, der entscheidet meiner Meinung nach schon recht früh, wer Jäger wird und wer Jagdscheininhaber bleibt. Also diejenigen, die über dieses Tun immer wieder reflektieren, sind meiner Erfahrung nach auch die Leute, die den letzten Bissen geben, die ihr erlegtes Wildbrett nicht blutend, ich sage jetzt nicht mit Schweiß, sondern blutend mit offenen Bäuchen am Wegesrand mit dem Handy von oben fotografieren so und das ins Internet stellen, sondern die Leute, wo darüber reflektieren, wo dankbar sind, wo einfach ein Gespür für die Natur haben, das sind die Leute, die das auch nachher noch anständig behandeln. Hm. Und das ist auch ein ganz großer Nachteil vom Internet in meinen Augen. Da kommt auch viel, viel, viel Negatives rüber über die Jagd, wenn ich natürlich solche Bilder öffentlich im Internet stehen habe. Und da gibt es dann immer wieder die Ausrede, ja, Jagd ist ein blutiges Handwerk und es gehört dazu. Natürlich gehört es dazu. Ganz klar, der Schweiß, der Pansen, das Aufbrechen, das gehört dazu. Aber man muss nicht alles so offen ausbreiten. Das macht der Metzger nicht, das macht der Chirurg nicht. Das ist einfach ein Teil des Handwerks, aber ich kann es anders präsentieren. Ich muss es auch anders präsentieren, um Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu haben.
Ja, ich sag mal, Ehrlichkeit, ehrlich präsentieren und im Kontext und vollständig, glaube ich.
Wenn dann vollständig, ja. Wenn dann ja. Nicht nur dieses eine ist so eine Sekundenausschnitt, sondern dann in der Gesamtheit. Dann stimmt's wieder. Apropos Gesamtheit, du hast mich, glaube ich, die Eingangsfrage war eine ganz andere. Was bedeutet Jagd? Und dann habe ich eben mit diesem ersten Erlegen angefangen. Jagd ist eben sehr viel mehr wie dieser finale Schuss auf ein Lebewesen. Das Gesamte, die Verantwortung fürs Revier, und da kommen wir wieder auf den Revierbetrieb zurück. Verantwortung zu übernehmen ist ja auch was furchtbar Schönes. Das heißt, ich habe Verantwortung für ein Gebiet und das darin lebende Wild. Und auch das nicht jagdbare Wild unterliegt ja meiner Verantwortung. Und dieses gesamte deutsche Reviersystem, nicht die Lizenzjagd, sondern das Reviersystem, wo ein Jagdpächter die Verantwortung übernimmt, also die moralische Verantwortung und auch die vorm Gesetz für den angepassten Wildbestand und die Hege, das ist einfach das, was die Jagd ausmacht. Und da gehört der Hochsitzbau dazu, das Durchstromern durchs Revier, diesen Wiesenduft aufzunehmen, den nimmt man ganz, ganz anders wahr, wenn man eine Verantwortung für ein Revier hat, wenn man da durchläuft, wie wenn man da als Spaziergänger durchläuft oder als Wanderer. Das ist wie wenn man seinen eigenen Garten pflegt. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese Verantwortung und dieses Gefühl, man hat Verantwortung übertragen bekommen und der muss man auch gerecht werden.
Also mir kam neulich mal der Gedanke, dass das Jagd ja eigentlich zumindest in Deutschland das einzige ist, was flächendeckende Lebensraumoptimierung zumindest als Auftrag hat. Also an vielen Stellen wird es ja auch gemacht. Also wirklich flächendeckend.
Ne? Ja.
Und das ist eine große Verantwortung, eine sehr schöne Aufgabe, wie du ja auch sagst. Und naja, auch ein sozialer Integrator. Ne? Ich wüsste jetzt auch nichts anderes, wo der einfache Hauptschüler neben dem Herrn Grafen in der gemeinsamen Treiberreihe durchs Feld zieht. Also das ist schon auch toll. Das verbindet halt so eine Bevölkerung auch miteinander, ne?
Ja. Man muss jetzt natürlich klar sagen, Jagd ist der kleinste gemeinsame Nenner dann in dieser Gruppe. Es gibt natürlich darüber hinaus auch noch Argumente. Also nicht jeder Jäger, ich möchte mich nicht mit jedem Jäger gemein machen.
Nein, das kann man
das auch nicht. Das geht auch nicht nur, weil wir zusammen, ja. Weil wir beide Jäger sind. Da gibt es auch viel zu viel Unterschiede noch in den einzelnen Menschen. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, du hast gleich einen Draht dazu zu Jägern. Ich habe die Möglichkeit, ich habe es neulich mit einem Freund besprochen, der, wie ich auch Angler ist, sagt, das Blöde an der Angelei ist einfach das, ich kann nur in meiner Vereinspfütze angeln. Mhm. Weil in seiner darf ich nicht angeln, da müsste ich wieder Mitglied werden. Das heißt, er kann nicht mal sagen, komm doch mal einen Abend zu mir, wir sitzen schön am Weiher und fangen ein paar Forellen. Geht schon wieder nicht. Im Jagdrevier ist sowas möglich. Da kann ich sagen, komm heute Abend mal zu mir rüber, wir machen einen schönen Ansitz. Hm. Also dieses Verbindende, da hast du völlig recht. Das gibt's, glaube ich, nur auf der Jagd, dass ich sagen kann, hör her, heute da, morgen da, da bist du eingeladen, da hast du Kontakte. Also das ist schon eine ganz tolle Sache, auf jeden Fall.
Ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, war gerade diese Woche, lief irgendwo durchs Netz, da hat jemand in der Tat, deshalb sagte ich auch vorhin 26 Ender, hat wirklich jemanden 26 Ender erlegt und der mag überhaupt nicht drüber reden.
Ich vermute mal, dass das das Gleiche ist wie der Lotto-Millionär. Der wird auch nicht gleich jedem erzählen, dass er die Million gewonnen hat. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe die ersten Kommentare im Netz gelesen.
Ja, du weißt, wovon ich rede.
Ich weiß, wovon du redest. Ich darf jetzt von mir glücklicherweise sagen, ich habe keine Rotwilderfahrung. Ich weiß alles nur aus Angelesenem, Angehörtem, Angesehenem. Aber was da in den ersten Stunden nach der Präsentation im Internet schon wieder zu lesen war, ist traurig. Also da erlegt einer einen Lebenshirsch mit der Größe und wie sagt man so schön, Rotwild verdirbt einen Charakter. Also sofort kommen Neider und Zweifler auf den Plan. Also übel sowas. Kein Wunder, dass der sich da fernhält.
Ja, also ich sag mal jetzt mal, Reaktionen habe ich persönlich jetzt gar nicht wahrgenommen, aber ich kenne viele dieser Typen, die einfach, ihren Frieden darauf finden und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm überhaupt nicht um die Trophäe geht. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man vielleicht in so einem Revier ist und so einen Hirsch über 10, 12, 14 Jahre groß werden sieht, sich vielleicht jedes Jahr wieder freut, dass er immer noch da ist und dann vielleicht sogar seinen besten Freund bittet, den zu erlegen, weil man es selber nicht kann, weil man einfach eine Beziehung dazu hat, dass so ein Ding dann öffentlich reduziert werden könnte, allein auf die Trophäe, will man schon nicht erleben. Glaube ich. Ne? Das ist ja eben dieses tiefe emotionale Erleben, was ich dem jetzt andichte, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ja, aber was ich mir zumindest bei vielen so vorstellen kann, die halt auch einfach nicht die natürlichen Voraussetzungen und Qualitäten mitbringen, mit einer Öffentlichkeit umzugehen. Die finden sich ja auch oft in den Tiefen der Wälder und in den Feldern, die gerade deshalb diese Ruhe da draußen suchen, weil sie die Kompetenzen eben nicht haben, ja. Aber ganz exzellente Jäger sind.
Also ich denke halt, jemand, der damit nicht darauf nicht vorbereitet ist, was passiert, wenn man sowas öffentlich macht, den kann das ganz schön niederknüppeln. Also ja. Da freut sich einer über den Hirsch seines Lebens, hat einen gewissen Stolz, ohne sich was dabei zu denken. Und dann wird er im Internet und in der Zeitung niedergeknüppelt. Also das ist schon ganz übel. Also wünsche ich mir nicht. Ja. Wobei ich im Bereich Trophäe sicher nicht der richtige Ansprechpartner bin.
Ja, darum ging es jetzt.
Darum ging es auch. Sehr.
Also, nee, das ist wieder eine andere Fraktion und eine andere Thematik, die aber auch sehr interessant ist. Also,
ich denke, die wirst du in irgendeiner anderen Folge mal näher beleuchten. Also kommt natürlich nicht von ungefähr. Wir sind ein ganz normales, kleines Niederwildrevier. Bei uns haben wir ab und zu mal ein Sechsergehörn vom Rehböckle und damit hat sich's auch schon. Also ja. Bei uns ist Trophäenjagd jetzt nicht überhaupt kein Thema. Also
ja, ich habe auch noch so ein 2 Zentimeter Gehörn in der Kühltruhe liegen. Egal. Ein Punkt habe ich hier noch. Da geht's noch mal um die Verbände, Vereine und Jagd und Öffentlichkeit. Im Moment bewegt sich ja eigentlich viel auf der großen Plattform. Vielleicht gibst du noch mal deine Einschätzung.
Also bewegen tut sich in der Tat jetzt einiges, notgedrungen, sage ich mal, durch die Ereignisse mit den sogenannten neuen Jagdgesetzen oder der Jagdgesetznovelle. Das war, glaube ich, so der letzte Weckruf für unsere Verbände. Die müssen sich ja auch gerade harter Kritik stellen in den Internetforen und in den Leserbriefen der Printmedien. Da möchte ich aber jetzt eigentlich keinen Stab brechen. Wir wissen nicht, was da die Hintergründe waren. Was wir sicher sagen können oder was ich aus meiner Warte sicher sagen kann, ich mache das jetzt seit 3 Jahren öffentlich mit der Jagd und ich habe festgestellt, dass sowohl im privaten Bereich wie auch auf Verbandsebene wahnsinnig wenig Nutzen aus diesem neuen Medium gezogen wird. Also wenn man im Internet mal guckt, Jagdzeiten wie die vom Jagdrevier Groß-Sachsenheim, gibt es vielleicht 2 Handvoll deutschlandweit. Also jeder Kaninchenzüchter, jeder Vogelzüchter, jeder Naturfotograf hat seine eigene Seite im Netz und präsentiert. Wir haben das Medium bisher komplett unterschätzt. Die Verbände haben es komplett unterschätzt und sieht man auch sehr schön, der Deutsche Jagdverband hat ja vor ein paar Wochen einen Relaunch gehabt von der Website. Wahrscheinlich aus dem Drang raus, jetzt müssen wir aber schnell was tun. Die Optik war top, die war sofort da, aber die Inhalte waren halt zum Teil Jahre alt. Mhm. Viele Verbände haben nicht mal einen hauptamtlichen Pressesprecher. Und das in einer Zeit, wo medial so gegen die Jagd geschossen wird, da brauche ich natürlich eine professionelle Hilfe. Entweder indem ich einen eigenen Mann anstelle, einen Profi, oder indem ich eine Agentur nehme, die mich da vertreten kann. Also ich sehe immer noch, dass die Verbände als Spitze, als Kopf der Jägerschaft noch nicht ganz auf Höhe der Zeit sind. Und schlimmer wird's noch, wenn ich nach weiter unten gucke. Also wenn ich dann in die Kreisjägervereinigung, in die Hegeringe gehe, da wird in vielen Bereichen super Arbeit geleistet, viel Zeit investiert in Jungjägerausbildung, in Arbeit im Hegering. Aber die Öffentlichkeitsarbeit hat noch lange nicht den Stellenwert, den sie eigentlich jetzt haben müsste. Da liegt noch vieles im Argen und leider liegt auch, ich höre es auch von anderen, die sich engagieren, die Bereitschaft zum Zusammenschluss und zum Bündeln von Synergien ist auch noch nicht so wirklich vorhanden.
Also ich habe dieses mit dem Profi, du hast dieses professionelle Arbeiten, ne? Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich habe also Jagd und Natur TV, die Kollegen aus Österreich, die machen Jagdfunk plus Bild.
Richtig, ja. Die können sich den Bilder zu leisten. Ja.
Ja, dafür kann man mich beim Autofahren wahrnehmen und die nicht. Ja, egal, auf jeden Fall, die haben mal so eine Gesprächsrunde, da saßen so 6, 7 altgediente Menschen aus der Szene, 2 davon, glaube ich, Betreiber von PR-Agenturen und haben eben genau den Schluss gezogen, dass man es halt einfach mal professionell, da müsste ein Profi dran. Und ich, in meiner Wahrnehmung ist das Internet etwas, was gerade davon lebt, dass man es authentisch macht. Also wenn ich mir irgend so eine Jacqueline angucke, die 10 Millionen Klicks mit Schminktipps zusammenbekommt, dann erklärt sich das doch eigentlich nur daraus, dass sie wirklich authentisch ist. Und ich sehe eigentlich die Jägerschaft in ihrer Breite eben, die verziehen sich wirklich ja auch hinter ihre Hecken und die reflektieren zu wenig und schon viel zu wenig öffentlich. Dieses laute Nachdenken, dieses ja sich selber auch immer mal mit Zweifel reflektieren und gucken, ob man nicht noch was besser machen könnte und darüber auch mit anderen reden und diesen Vorgang auch eben öffentlich dokumentieren, glaube ich, das ist etwas, was der gesamten Sache unglaublich helfen würde. Weil eben, wenn ich mit den Menschen spreche, die haben ja gar keine Wahrnehmung davon, welche komplexen Welten und Handwerke und Zusammenhänge da so zu entstehen.
Das Problem bei vielen ist einfach das typische kindliche Verhalten. Wenn ich die Augen zumache, dann sehen mich die anderen auch nicht. Viele Jäger sind der Meinung, ihr Tun wird überhaupt nicht wahrgenommen.
Aber im Gegenteil.
Das ganz im Gegenteil. Es wird kritisch begutachtet. Und wenn ich dann die Chance verstreichen lasse, mich zu den Vorwürfen, Anregungen, Fragen, Kritik, Lob zu äußern, dann bin ich ja schon hinten dran, habe ja schon verloren, wenn man meine Stimme nicht hört. Deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass es mittlerweile Aktionen gibt, wie die 1000 Hörner, auch wenn die jetzt nicht vordergründig nicht den gewünschten Erfolg hatte. Aber sie hat bewegt. Die Petition von Max Götzfried, endlich mal aufstehen, mit einer Stimme sprechen, laut werden. Einfach mal laut werden. Unsere Kritiker, unsere Gegner setzen die Macht der Straße ja schon lange erfolgreich ein. Und laut werden, auf die Straße gehen, heißt ja nicht polemisch werden, heißt ja nicht Gewalt ausüben, sondern es heißt einfach, sich zu zeigen, seht her, wir sind wer, wir sind hier und wir sind bereit, wahrt euch, wehrt euch. Unsere Sache zu vertreten, laut zu vertreten, öffentlich zu vertreten und auch mit Stolz zu vertreten. Und die Baden-Württemberger haben es ja ganz richtig gemacht mit den Kundgebungen und der Erfolg war ja auch schon zum gewissen Punkt da, dass eben angeboten wurde, im Gegenzug, wenn diese lautstarken Proteste unterbleiben und die Postkartenaktion, könnte man über gewisse Dinge verhandeln. Es zeigt zum einen, dass die rot-grüne Regierung sich über diese Macht der Straße durchaus bewusst ist. Meiner Ansicht nach wäre es jetzt der falsche Weg, sich wieder zurückzuziehen und darauf zu vertrauen, dass diese Zusagen auch eingehalten werden. Jetzt hatten wir die Chance, bundesweit aufzustehen und für unsere Sache einzutreten. Und da müssten auch die Verbände sich bewegen und organisieren.
Also ich stelle im Moment fest, dass sich außerhalb der Verbände eine Menge organisiert und aufgestanden wird. Und also ich sag mal, der Protest, also das klingt dann immer so groß nach laut und große Plakate und wilde Forderungen. Ich habe ein Beispiel. Also im letzten Januar bin ich sonntags morgens halt mal in Sportklamotten zum Laufen los und sehe da ein Auto stehen und anhand der Beladung, aha, der macht Baujagd. In einer Gegend, wo es bitter nötig war, sie durchzuführen. Und ich bin da halt kurz hin, habe guten Morgen gesagt, Sie sind zur Baujagd hier, ganz freundlich. Und der antwortete nicht, der drehte nicht den Kopf, der sagte nicht guten Morgen, der gab überhaupt gar keine Antwort. Und ich habe dreimal nachgefragt und der hat sich nicht bewegt. Null Reaktion. Und das ist etwas, das geht nicht. Wenn man denn schon da wildartenschützend unterwegs ist und diese ganze Last auf sich nimmt, mein Gott, dann kann man es doch auch erklären. Dann kann man es doch verdammt nochmal erklären. Und ich finde, da ist jeder Einzelne aufgerufen, das zu tun. Und dafür muss man sich auch nicht mit 10.000 Leuten auf einem Platz versammeln. Das kann jeder jeden Tag an jeder Stelle tun.
Richtig, das ist ja das, was wir versuchen mit der Internetseite und auch mit Flyern, die wir im Wald verteilen an die Spaziergänger, rüberzubringen. Jeder Jäger ist mit seinem Tun maßgeblich dafür verantwortlich, wie die Jagd in der Öffentlichkeit rüberkommt. Ja. Und zu glauben, wenn ich mich wegdrehe und nicht bewege und nicht spreche, passiert nichts, ist genau verkehrt. Da passiert natürlich was. Dann wird man wahrgenommen als unfreundlich, als griesgrämig, als eben als negativer Mensch. Und negative Menschen tun Negatives. Wenn ich da offen drüber rede, kann ich das erklären. Da komme ich auch ins Gespräch. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige nur, die dann das Gespräch verweigern oder so überzeugte Jagdgegner sind, dass sie eine zu Wort kommen lassen. Also ich habe das draußen nie erlebt. Ob ich jetzt im Waldkindergarten war oder sonst irgendwo. Und Waldkindergarten in unserer Gegend ist ein spezielles Thema, weil die Eltern, wo ihre Kinder in den Waldkindergarten geben, das sind oft sehr, ich sage mal, ja, auch Waldorf und Doppelnamen und Pipapo und Wildtotschießen geht da ja gar nicht und überhaupt. Aber die Kinder freuen sich immer riesig, wenn ich irgendeinen Wildschweinschädel bringe oder ein paar Rehknochen, die nageln sie dann in ihren Wohnwagen im Wald und das ist wirklich toll, wenn man dann durch den Wald fährt oder läuft und wird gegrüßt und die Kinder winken einem und dann merkt man einfach, positiv besetzt das Ganze. Da wird nachher keiner sagen, da kommt der Lustmörder oder der böse Jäger.
Das ist auch Quatsch. Ich meine, wir tun das seit vielen, vielen tausend Jahren, ja.
Ja, aber früher gab's halt nicht den Aldi und nicht den McDonald's. Da musstest du dir deine Keule noch selber aus dem Pferd reißen.
Es ist wie so pubertierende Jugendliche, die halt leugnen, jemals Kinder gewesen zu sein, ja. Und ich meine, wir Menschen, wir können nicht leugnen, Jäger zu sein. Ich glaub's ja nicht.
Da kommen wir schließlich her. Das hat uns ja das Überleben gesichert. Sammler sind wir ja erst viel später geworden.
Ja. Ja, ich hatte mit Manfred Nolting drüber, also als wir angefangen haben, Vieh zu züchten, hatte Jagd auf einmal die Zusatzfunktion, die Zuchterfolge vor der Wildnis zu beschützen.
Zum Beispiel.
Ja, das sind alles so Gedanken, die darf ich hier lernen. Dank Menschen wie dir.
Gern. Ich sage, auf der Jagd lernt man täglich was dazu. Also wenn man bereit ist, was dazu zu lernen. Ja. Und wenn man nicht den Anspruch hat, ich weiß es jetzt, ich habe eine Prüfung, ich kann jetzt, ich bin jetzt, sondern man muss es jeden Tag wieder aufs Neue beweisen und sich auch überprüfen und dann klappt es auch mit der Öffentlichkeit. Auch sich selber kritisch zu hinterfragen, gerade mit diesen Fotogeschichten, ist es jetzt wirklich notwendig, sowas zu machen oder schade ich der Jagd eher? Bei uns ist zum Beispiel der Wildverkauf in der Wildkammer. Also bloß mal, weil du vorher gesagt hast, gehört zum Handwerk dazu, klar, da wird das Reh aus der Decke geschlagen, die Sau abgeschwartet, da sieht es entsprechend aus, aber natürlich, bei uns ist täglich geöffnet, das heißt, die Leute können morgens zwischen 8 und abends 5 ihr Wildbrett bei uns kaufen. Da ist die Wildkammer natürlich immer picobello sauber, ganz klar, aber da hängt auch mal ein Reh in der Kühlung. Und da zeige ich das auch und ganz klar, und da habe ich jetzt noch von gar niemanden, auch nur irgendein negatives Wort gehört. Ganz im Gegenteil, boah, professionell, sauber, klasse, da hat man Vertrauen zu. Also bei Ihnen kann man wild kaufen, da sieht es ja schön aus wie beim Metzger. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die wichtig.
Die interessieren sich ja auch dafür, so ein Tier mal aus der Nähe zu sehen. Also ich erinnere mich selber, ich hatte mal eine Ente geschossen und dann hatte ich eine Familie mit zwei Kindern, so um die 8 oder 10 Jahre alt, und die ließen sich die Ente halt mal zeigen und erklären, und ich spannte eine Schwinge auf und dann von hinten so die Mutter zeigte auf die Schwinge und sagt, wozu ist denn das da? Und ich, das ist ein Jägergeheimnis. Die auch, sagen sie doch. Und ich, fliegen?
Ja, Kinder sind jetzt natürlich die richtige Zielgruppe dafür. Denen jetzt, die fassen das auch ganz anders auf. Also wie gesagt, dieser Waldkindergarten, den wir im Revier haben, da komme ich dann öfters mal mit irgendwas vorbei und da wird dann nachgefragt und angefasst und da ist es überhaupt gar kein Thema, die verstehen das auch absolut gut. Also da komme ich natürlich auch nicht hin und sage, das Reh war krank oder das Reh war alt oder das Reh wollte einfach nicht mehr leben, ich musste es erschießen. Ja. Das ist Quatsch. Ich sage ganz einfach, das sind die Rehe, es gibt genug und wir haben auch Hunger und wir essen doch auch gern Fleisch. Und da ist es völlig selbstverständlich. Und dieses Bewusstsein muss einfach die Generation wieder weitertragen und dann sehe ich da eigentlich auch einen Bestand der Jagd.
Ja. Ich habe jetzt nur noch Weiß auf dem Zettel.
Haben wir uns so lange verquatscht?
Ach, ist ja, hält sich alles im Rahmen. War schon schlimmer. Irgendwas, was er noch dringend loswerden muss, bevor hier die Ewigkeit über dieser Sendung zugeht.
Gute Güte. Also es gibt jetzt nichts, was ich dringend loswerden will. Aber was mich jetzt ein bisschen bewegt, ich bin ja auch das erste Mal jetzt mit sowas konfrontiert, also mit Radio im weitesten Sinne, mit Podcast. Ich finde, es ist eine super tolle Sache und was mir da im Moment ein bisschen fehlt, ist die Öffentlichkeit dazu. Also das müsste man eigentlich noch viel mehr pushen und publik machen und gerade jetzt auch die Möglichkeiten nutzen. Die Möglichkeit, Print, Internet, Film und eben Ton jetzt zusammen für die Sache der Jagd einzusetzen, das muss noch nach vorne gepusht werden. Mhm. Also da würde ich mir wünschen, dass da viel mehr Leute noch aktiv werden, wie sie im Moment sind. Und ich wünsche mir einen Traktor.
Ein Traktor. Ja.
Das ist so die einzige Maschine, die wir noch nicht im Revier haben, die uns vieles erleichtern würde, aber wo uns die Anschaffungskosten einfach noch zu hoch sind. Aber falls jemand irgendwo einen alten Traktor stehen hat, den er günstig abgibt, das wäre noch so ein,
das wäre klasse.
So ein Wunsch. Das wäre echt klasse.
Hör mal, wenn dieser Traktor bei dir ankommt, ne, dann machst du als alter Grafiker einen Jagdfunkaufkleber drauf, oder?
Aber natürlich. Auf jeden Fall.
Also durchstöbert eure Scheunen.
Genau.
Der Stefan braucht einen Traktor.
Ja, unbedingt. Das Wild wird es euch danken.
Ja. Ja, Öffentlichkeit herstellen ist im Internet ja ganz einfach, ne? Was euch gefällt, empfehlt es allen euren Freunden und Bekannten, dass sie reinhören sollen. Und dann geht's das rucki zucki. Also ich verzeichne hier eine nicht steil, aber stetig steigende Zuhörerschaft. Und das funktioniert schon. Und insofern dem Stefan seinen Traktor und mir drückt ordentlich auf die Flatter-Buttons. Kommentare freuen natürlich auch. Immer schön interaktiv sein, dafür ist das Netz ja da. Dann dir ganz herzlichen Dank.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Ja. Lange Anreise, auch das ehrt mich immer ja, wieder. Vielen Dank dafür. Ja, und dann machen wir den Sack hier zu. Tschüss.
Tschüss.